In einem Taxi nach Paris.
Dann habe ich aber nicht mit der Versicherungsbranche gerechnet, wo die mich angeguckt haben und gesagt haben, das ist toll, aber wir versichern gar keine Taxen. Wenn ich nicht an mich selbst glaube, wer soll dann an mich glauben? Ich muss ja, wenn ich mich einem Versicherer anbiete und sage, ich kann das, muss ich das ja sagen und auch überzeugt davon sein. Und dann haben die gesagt, ja, aber ist Ihnen bewusst, dass Sie jedes Jahr mindestens 50.000 Euro Neugeschäft Nettoprämie zeichnen müssen? Ich hatte keine Ahnung, ist das viel, ist das wenig? Habe ich einfach gesagt, ja, habe ich das Ding unterschrieben. Machen Sie das jedes Jahr? Ich sage, ja, wahrscheinlich noch mehr. Wir müssen heute keine Werbung mehr machen. Die Kunden kommen heute zu uns. Wir bekommen 10 bis 15 Anfragen pro Tag. Und auf einmal ging das so drunter und drüber, dass meine Mutter mich angeguckt hat und gesagt hat, was machst du denn? Das sind ja nur noch Flottenanfragen, das sind ja nur noch, wir haben ja gefühlt nur noch 90% hier gerade Vermietung auf dem Tisch. Was passiert da? Und dann kam tatsächlich raus, dass ich unter der Hand unheimlich weiterempfohlen worden bin. Also so stark, dass wir eine Warteliste haben im Vermietbereich und dass die teilweise 2 bis 4 Wochen auf einen Vorschlag warten müssen.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch auf der Plattform Ihrer Wahl und bewerten Sie ihn. Aber kommen wir jetzt zu meinem heutigen Gast beziehungsweise meinen Gästen, und das sind keine Königsmacher, sondern der Königsmacherinnen, also 2 von, sagen wir mal, einer seltenen Art. Und dann auch noch Mutter und Tochter, was allein schon eine Einleitung wert wäre. Aber es kommt noch dazu, dass die beiden sich, und Achtung, jetzt kommt hier der alte weiße Mann mit seinen Geschlechtsstereotypen durch, sich völlig geschlechtsuntypisch auch noch auf die Absicherung von Autos spezialisiert haben, genau gesagt auf den Taxis primär. Wofür sie im letzten Jahr auch noch mit dem Jungmaklerwort ausgezeichnet wurden, also mehr als genug Gründe, um einmal ausführlich mit den beiden zu sprechen. Und die Rede ist natürlich von Marion und Kim Sombrutzky von 4U Assekuranz aus Wredstedt. Hallo ihr beiden.
Hallo Marion.
Nur mal kurz vorab für die Zuhörer. Wir haben schon mal den Podcast versucht aufzunehmen, wir haben ihn schon mal aufgenommen, aber aus technischen Gründen, aus stimmlichen Gründen hat es nicht funktioniert, alles aufzunehmen. Deswegen nehmen wir es nochmal auf, aber transparent gesagt, falls wir jetzt irgendwie in den Punkt kommen und sagen, wie damals gesprochen oder uns auf einen anderen Podcast beziehen, dann ist das genau diese Aufzeichnung, die vor ein paar Monaten auch in diesem Jahr schon geschehen ist. So viel vorab, aber jetzt kommen wir mal zu euch. Und ich habe euch damals schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, dass ihr der erste Podcast seid, bei dem ich schon weiß, bei der Einladung, wie die Podcast-Folge heißen wird. Wisst ihr es noch?
Nee, nein.
Der Name wird nämlich sein, wenn die Mutter mit der Tochter zu Expertin für Taxiversicherung werden.
Ah, okay.
Ja.
Hatten wir tatsächlich gar nicht mehr im Kopf.
Ist gut, aber es ist immer noch okay, ja? Ist gut so?
Ja, auf jeden Fall. Gar kein Problem. Das ist ein sehr guter Titel. Ich musste kurz übernehmen, Marco, es ist ja hier gerade so live und in Farbe und wir mussten gerade den Bürohund einmal rausbegleiten, sonst hättest du hier gleich ein Bellen oder ein Wälzen gehabt im Hintergrund, weil wir haben immer mentale Unterstützung im Büro durch unseren Border Collie Sammy.
Okay, stimmt, ich habe ja vorher schon gehört, ich sage, es klingt wie ein Monster, aber nein, er war einfach nur aufmerksamkeitsbedürftig, offensichtlich.
Müde?
Früh morgens 9 Uhr, möchte ich einmerken für die Zuhörer hier. Gut, ja. Wir wissen jetzt schon, dass ihr einen Border Collie Sammy habt. Also ein bisschen was wissen wir jetzt schon von euch. Und wir wissen, dass ihr beide Königsmacherin seid aus Taxiversicherung. Ihr kommt aus Wredstedt. Übrigens habe ich da gemerkt, das ist im Landkreis Uelzen, wie ich gelernt habe, bei der Vorbereitung. Und das ist da, wo ich einfach... Das war das erste Mal, wo ich Urlaub machte, nachdem die Mauer gefallen ist, weil ich ja aus dem Osten komme. Und da habe ich ganz viele Westverwandte gehabt.
Das ist lustig.
Also ich weiß, wo ihr wohnt. Also ich kenne zumindest die Region ein bisschen.
Ja. Der Heide.
Ja, seid ihr beide gebürtig aus Uelzen?
Nein, ich, Marion, bin gebürtige Berlinerin, habe 32 Jahre in Berlin gelebt und bin jetzt ausgesetzt in Niedersachsen, sage ich immer.
Und Kim, du? Bist du auch ausgesetzt?
Quasi, da meine Mutter es ja nicht für nötig befunden hatte, in der schönen Stadt wohnen zu bleiben, dachte sie, sie macht aus uns Kindern mal Landpomeranzen. ich bin hier geboren in Elmshorn und bin dann später hier aber zur Schule gegangen.
Ah, okay.
Ja, aber zum Studium quasi gesagt, nichts wie raus und bin dann mit 18 gleich nach Berlin gezogen.
Aber auch wieder zurückgekommen, offensichtlich.
Genau, richtig. Berufsbedingt.
Berufsbedingt. Ich finde Berlin, muss ich ehrlich sagen, ganz wenn ich die Wahl zwischen diesen beiden Orten übrigens, würde ich auch Wredstedt, Uelzen vorziehen. Ich finde Berlin einfach zu groß, möchte ich festhalten.
Ja, aber die Champagner war in KDW fehlt.
Ja gut, irgendwas ist immer, ne? Und halt, dann fehlt halt eine Champagnerbar.
Ja.
Belegt, ob wir in Leipzig hier einen haben, muss ich mal eruieren. Oder ob hier auch eine Champagnerbar fehlt. Gut, ja, aber jetzt kommen wir erstmal zu euch. Und da ist ja meine erste Bitte immer, meine Gäste, stellt euch doch mal mit Hashtags vor, welche Hashtags passen zu euch und warum. Vielleicht, Marion, fängst du an. Nenn mal zwei, die zu dir passen und warum.
Also dann nehme ich den Hashtag TaxiMarion und den Hashtag beste Taximaklerin Deutschlands. Weil diese beiden, sage ich mal, Hashtags passen sehr gut zu mir. In der Branche werde ich TaxiMarion tatsächlich genannt. Also selbst unter Versicherungsmaklern, wenn die eine Empfehlung aussprechen, weil die Taxen nicht versichern können, sagen die, ruf mal bei TaxiMarion an, die weiß das. Ich hatte zwischenzeitlich wirklich schon mal überlegt, ob ich nicht eine Webseite mache, www.taximarion.de. Weil manchmal kennen die den Nachnamen nicht, der ja mit Sombrutski etwas komplizierter ist. Oder auch For You Assekuranzmakler, unser Firmenname, ja teilweise sich schwerer aussprechen lässt. Und das ist einfach so wunderschön einfach. Und beste Taximaklerin Deutschlands würde ich als Hashtag nehmen, weil ich damals angetreten bin mit 0 Kunden und 0 Euro Bestand und jetzt in der nächsten Runde des Jahresendgeschäftes wir wahrscheinlich die größten Taxenmakler Deutschlands sein werden.
Oh, also nicht nur die besten, sondern auch die größten Taximakler. Ich habe jetzt gerade übrigens geschaut, ne? Ich habe jetzt mal TaxiMarion nebenbei bei Google eingegeben. Ich komme nicht auf euch. Also ich würde zumindest empfehlen, mal so aus Marketing-Sicht, vielleicht zumindest den Begriff entweder ständig überall auf der Webseite zu hinterlegen, dass das merkt, oder sich den Begriff bei Google zu kaufen, dass die Werbung zumindest draufkommt.
Ja, ich kann es ja in den Quelltext einbauen lassen. Das ist eine gute Idee. Ja.
Also irgendwie sowas, weil es auf jeden Fall, also ich gebe zu, Sombrutski ist nicht der leichteste aller Namen. Den merkt man sich auch nicht als TaxiMarion. Ey, wenn es etabliert ist, sofort machen. Oder du kannst auch einfach, ihr könnt auch einfach die Domain nehmen. Das kostet wahrscheinlich weniger, als ihr das bei Google zu kaufen und umleiten auf eure Seite.
Das stimmt.
Auch das. Ja, gut. Dann haben wir schon mal die ersten Marketing-Tipps hier auch mit abgehandelt. da bin ich mal gespannt. Vielleicht finden wir auch irgendwas bei Kim, bei dir. Was sind deine Hashtags und warum?
Ich würde sagen Hashtag Vermietpüppi, weil das tatsächlich mittlerweile auch ein gängiger Spitzname ist und sich das sehr, sehr durchzieht. Und Hashtag Kodderschnauze, weil die Versicherer bei mir öfter mal schlucken müssen und die Kunden auch, nicht vom Sprachgebrauch als solches, ja, aber von der direkten Art. Und da sind manche am Anfang immer ein bisschen geschockt, aber ich habe mir das angewöhnt, auch gerade in Verhandlungen nicht mehr so zaghaft und vorsichtig zu sein und bitte danke, sondern sehr, sehr schnell direkt auf den Punkt zu kommen und zu sagen, was ich denke und was ich möchte und was ich für meinen Kunden will.
Wir sind ja schon letztes Mal, wir haben ja schon mal gesprochen, da ist mir jetzt auch aufgefallen, dass einfach beide super tough halt auch rüberkommt oder auch seid, also nicht rüberkommt, sondern auch seid. Und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsrezept. Also ich glaube, es ist genauso, man als Frau auch Erfolg hat in der Branche. Oder? Was sagt ihr?
Das stimmt. Also wir haben es ja in der Männerdomäne, sage ich mal, leicht und doch nicht leicht. Also leicht, weil man als Frau netter empfangen wird als Mann, der oft als Widersacher vielleicht betrachtet werden würde von den männlichen Kollegen. Und ich sag mal, im Kundenkreis ist man muss man aber trotzdem die Männer unter Kontrolle halten, sage ich immer, weil wir haben ja ein schweres Geschäft mit viel Schäden, Schadenquoten ist immer ein Thema. Und da muss man dann eben, egal ob als Mann oder als Frau, auch durchsetzungsfähig sein.
Glaubst du eigentlich, dass man, weil, jetzt frage ich doch mal, es geht gegen Ende von dem Podcast, aber es passt ja halt gerade so ganz gut, weil ich finde ja, mal so, ne, ich sage ja vorhin schon, alterweise war mit Geschäftsgeschehen, ich denke eigentlich, Frauen sind eigentlich ziemlich gut für die Versicherungsbranche geeignet, und zwar auch für den Vertrieb, weil einfach Frauen, ne, irgendwie empathischer sind, zuhören mehr, sicherheitsbewusster sind, aber es sind weniger Frauen im Vertrieb. Glaubt, das liegt daran, dass sie halt nicht wie ihr so tough auftreten oder woran liegt das?
Oh, also da tue ich mich ja wahnsinnig schwer, irgendeine Bewertung drüber abzugeben. Also ich kann dir sagen, dass es sicherlich mehrere Faktoren da zusammenspielen. Generell ist ja Versicherung bundesweit immer noch einer der unbeliebtesten Berufe. Und ich kann dir sagen, als ich jünger war und angefangen habe, das zu studieren, haben sich Leute sogar auf Partys von mir weggesetzt. Also ganz, ganz bewusst. Und dabei ist mein Geschlecht sicherlich vollkommen egal, sofern du gesagt hast, du machst Versicherung, hieß es, ciao Kakao, ich wünsche dir viel Spaß, schönen Abend noch. Weil jeder dich gleich so als Klinkenputzer assoziiert hat. Ich glaube, das spielt da generell mit rein. Und Vertrieb ist ja für wenige oder selten für Frauen interessant. Vertrieb muss man ja als Mensch mögen und können. Da gibt es ja generell weniger, ist mein Eindruck, die darauf wirklich Lust haben. Und als Frau dann sowieso nochmal abermals weniger, weil du musst wirklich sehr, sehr präsent sein, sehr, sehr tough und durchsetzungsfähig. Und du musst auch Spaß an der Sache haben.
Ich glaube, aus meiner Sicht, Marco, würde ich das so bewerten, dass ich sage, es lässt sich im Vertrieb schlechter mit der Familie kombinieren. Im Büro kann ich schneller mal eine Stunde früher gehen oder wenn das Kind was hat, wenn ich im Vertrieb Außendienst gerade 100 Kilometer entfernt bin, die Schule ruft an, weil die rufen ja doch meistens bei den Müttern an, dann bin ich nicht verfügbar. Und es gibt wenig Männer immer noch, die den Haushaltspart übernehmen oder auch die familienfreien Tage wegen Krankheit der Kinder in Anspruch nehmen oder dazu bereit sind. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Und viele Frauen haben auch Angst vor Vertrieb, also Angst, es nicht zu schaffen und schätzen sich selbst weniger qualifiziert ein als Männer. Männer gehen nach vorne und sagen, ich bin der Tollste, ich bin der Beste, hey, was kostet die Welt? Eine Frau sagt, ach echt, traut ihr mir das zu? Ich glaube, das kann ich gar nicht. Und über diesen Punkt sind wir damals beide drüber hinweggesprungen und haben gesagt, natürlich können wir das. Und ich habe immer gesagt, wenn ich nicht an mich selbst glaube, wer soll dann an mich glauben? Ich muss ja, wenn ich mich einem Versicherer anbiete und sage, ich kann das, muss ich das ja sagen und auch überzeugt davon sein.
Das stimmt. Aber das mit dem Vereinbarkeit von Vertrieb oder Beruf und Familie, ich habe mit anderen Königsmarien, wie gesagt, so viel von euch gibt es nicht, ne? Ich bin immer froh, aber mir wurde gesagt, dass sie sagt, jetzt eigentlich ist die Versicherungsbranche, der Vertrieb gerade mit die beste Möglichkeit, um Vertrieb oder um Beruf und Familie zusammenzubringen, weil, also heutzutage mit Online und sowas, kannst du ganz viel handeln, was du so im richtigen Beruf nicht könntest.
Okay. Also von den Vertrieblern, die wir kennen, die uns auch betreuen oder auch in der Maklerbetreuung, ist ja auch Vertrieb für den Versicherer, sage ich mal. Guck mal, du musst ja auch, wenn ich jetzt mal überlege, wenn ich jetzt Privatkundengeschäft, machen ja die meisten Makler. Und wenn ich jetzt im Privatkundengeschäft im Vertrieb bin, dann fängt meine Arbeitszeit an, wenn meine Kunden Feierabend haben im Gewerbebereich, also um 15 Uhr bis 20, 21 Uhr. Da ist eigentlich Family Time. Da ist eine Mutter nicht abwesend bei uns in Deutschland. Und du kannst natürlich einiges abbilden über Teams oder über Bridge oder keine Ahnung, was auch immer für Programme genutzt werden. Aber Versicherung ist ja immer noch ein Nasengeschäft und ist ja immer noch, dass ich meinen Makler, Betreuer, Vertreter kennen möchte. Und ich glaube nicht, dass das eine gute Chance hat, wenn ich alles nur online mache.
Das stimmt, wahrscheinlich sogar genau bei eurem Geschäft auf jeden Fall noch. Ne? Ich glaube, also das Geschäft ist noch was ganz anderes.
Ich glaube, der letzte gesagte Punkt musste ich gerade schmunzeln. Ich glaube, das ist ein Generationending. Deshalb ist es lustig, dass wir hier beide sitzen. Weil wir hatten neulich unter jungen Maklern, also wir waren alle unter 30, hatten wir die Diskussion und da waren sehr erfolgreiche Privatkundenmakler. Und die haben mir zum Beispiel gesagt, dass die mittlerweile 95 oder sogar 98% ihrer Beratungen nur noch online machen. Weil selbst die jungen Leute durch ihre Arbeitszeit, durch dieses Ganze, die müssen auch wohin fahren. Die sind ja auch mittlerweile, jeder muss ja überall alles können, zu jeder Zeit bereit sein. Das hat sich ja wahnsinnig verändert. Und die müssen dementsprechend abends nicht auch noch zusätzlich belastbar oder Belastung haben, weshalb die alles online machen. Oder in den Mittagspausen das reindrücken.
Also das ist ja lustig. Ja, siehst du, ganz andere Erfahrungen.
Sehr schön. Ich freue mich so sehr auf unser Gespräch wieder. Sehr klasse. Aber wir kommen jetzt erstmal nochmal, um wieder mal zur Struktur zurückzukommen. Ne? Nach den Hashtags frage ich ja meine Gäste immer nach Emojis, die zu ihnen passen und warum. Welche passen zu euch? Marion, was passt zu dir und warum?
Also ein kleiner roter Teufel passt zu mir, weil ich kann teilweise sehr zickig und teuflisch sein, wenn ich das möchte oder wenn ich was durchsetzen möchte, sowohl beim Versicherer als auch beim Kunden. Und es passt eigentlich so ein Gute-Laune-Emoji dann auch noch zu mir, weil ich eigentlich immer, also relativ häufig, aber fast immer gut gelaunt bin.
Also ein gut gelaunter kleiner Teufel.
Ja, genau.
Wunderbar. Kim, ich bin gespannt, was bei dir kommt.
Ich musste gerade echt einen Moment überlegen. Also den Gute-Laune-Smiley, den nehme ich auch, weil wir lachen doch sehr viel im Büro. Sei es über alle möglichen Schadenmeldungen oder auch mal lustige Themen hier intern. Jetzt überlege ich, welcher zweite Emoji noch passen würde. Den gibt es nicht. Meine Mama hat mir gerade was vorgemacht, das siehst du leider nicht. Aber es gibt, wenn es einen so, ich hatte recht Smiley geben würde, das wäre ich. Weil es gab früher mal so eine Ziegen-Meme. Also da hat die Ziege immer so dieses, wenn genau das eintritt, was ich gesagt habe, dann siehst du, wie diese Ziege immer so nach oben guckt zur Seite. Ich muss dir das nachher mal schicken. Und das beschreibt mich super, weil teilweise komme ich einfach wirklich nur ins Büro meiner Mama und wenn irgendwas genauso eingetreten ist, wie ich es ihr vorher prognostiziert habe, stelle ich mich nicht in den Türrahmen und gucke genauso seitlich nach oben wie diese Ziege, um mir zu signalisieren, ich habe es dir gesagt.
Ich schaue mal nach, ob es irgend, also ich gucke mal nach, gibt es einen, ich hatte recht, Smiley, in der Art, Emoji. Mal schauen. Vielleicht finden wir da was sogar. Werde ich es dir geben. Sehr gut. Dann haben wir die Smileys und Emojis. Emojis und Hashtags. Dann kommen wir jetzt mal zu vier Entweder-Oder-Fragen und sagt einfach, was und warum. Ja?
Ja.
Gut. Das erste ist Schokolade oder Gummibärchen?
Schokolade.
Beide?
Ach so, auch Schokolade.
Ach so, hätte ja sein können. Also, wenn es beide ist, ist es okay. Hätte ja sein können, eine Schokolade, andere Gummibärchen. Und warum? Warum Gummibärchen nicht?
Schokolade macht glücklich, Marco.
Ich mag Gummibärchen einfach nicht so gerne.
Okay, akzeptiere ich. Jetzt bin ich... Zweite ist Rock oder Rap?
Rock. Für mich Rap.
Für dich Rap?
Echt? Ja, finde ich cooler, kann ich voll mitgehen und da sind manchmal richtig coole Texte dabei und wenn die dann auch richtig im Flow sind und richtig gut den Rhythmus beherrschen, finde ich das voll cool.
Ich hätte jetzt, also wenn, ich habe mir beim Schreiben überlegt, dass ich mir so, ist vielleicht ja Unterschied und das einfach, Kim eher sagt Rap, weil halt die Generation ist gerade so omnipräsent war in der ganzen Zeit und Marion eher Rock, aber gut. Und welche Rapper sind dann für dich gerade die besten, Marion? Oder wen magst du dann?
Also ich habe früher Eminem gehört, ja. Tatsächlich. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob der dazu zählt. Ist Peter Fox ist im entferntesten. Aber ich gucke immer, also ich gucke auch viel auch in Filmen, weißt du, wenn ich so Tanzfilme gucke, die sich mit der modernen Musik beschäftigen und dann da gerappt wird und so weiter. Und ich versuche auch immer die Texte zu hören. Ich spreche fließend Englisch in Wort und Schrift und dann versuche ich immer zu gucken, was diese sozialen Aussagen teilweise sind. Das finde ich super.
Das ist aber Eminem echt anstrengend zu hören. Er spricht ein bisschen schnell, merke ich.
Ja, das stimmt.
Okay, dann... Bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt gibt es nämlich Text oder Sprachnachrichten?
Text. Für mich auch. Ich musste gerade überlegen, ich mach seltener Sprachnachrichten, ja.
Ich bekomme die auch nicht gerne. Ich denke mir so, wenn du was zu sagen hast, fass dich kurz, schreib mir einen Text oder ruf mich an. Aber mach mir keine Audios. Nee, finde ich sinnfrei.
Ich finde es, bin ich ganz bei dir, Kim. Ich finde es nicht nur sinnfrei, ich finde es auch nervig, weil die immer unfassbar lang gehen. Und aber im Prinzip nur 2 Sekunden eigentlich sagen, das und das ist der Punkt. Aber der ganze Rest ist noch, übrigens, wir haben schönes Wetter und am Wochenende mache ich das und das. Was schön ist, aber mich nicht interessiert in dem Punkt.
Ja, genau. Meine beste Freundin beherrscht das hervorragend, zu der sage ich immer spaßeshalber, sie nimmt wirklich ganze Podcasts auf. Also da habe ich teilweise Audios bekommen in Länge von, Achtung, 20 bis 30 Minuten. Da hätte sie halt auch einfach mal anrufen können.
Hast du die auch angehört dann?
Ich bin eine gute beste Freundin, also ja.
Ich würde nicht sagen, dass ich ein schlechter guter Freund bin, aber ich würde keine Ahnung. Also mir vollkommen egal, wer mir die schickt.
Ich höre sie auf doppelter Geschwindigkeit ab, wo immer jeder sagt, ich bin komplett irre, dass ich dann noch was verstehe. Aber so 1,5 bis zweifache Geschwindigkeit muss dann sein und dann koche ich zum Beispiel nebenbei, also dann geht das.
Sehr schön. Gut, dann kommen wir zum letzten. Ne? Ist eine Musikfrage. Gut, Rap und Rock hatten wir schon, aber eine andere Liedfrage. Und zwar die Frage ist, welches Lied ist besser? Gilles Taxi oder In einem Taxi nach Paris?
In einem Taxi nach Paris.
Okay, das haben wir letztes Mal, glaube ich, schon gehabt. Und da wart ihr auch beide euch sofort einig. Aber das habt ihr nicht gemacht, oder? Oder kennt ihr jemanden, der mit dem Taxi, also ein Taxifahrer, die auch solche weiten Fahrten eigentlich haben? Wisst ihr das zufälligerweise?
Ja.
So, okay. Ist das nicht so selten? Ich dachte gerade, es wäre voll selten, dass jemand sich ins Auto setzt und sagt so, ja, jetzt hier mal nach Paris oder sowas.
Nein, also wir hatten letztens einen Fahrer, der hatte mir, also einen Unternehmer, der hatte mir gesagt, ich bin nach Hamburg geordert worden und dann wollte der Kunde eigentlich nur, ich sag mal so 30 Kilometer entfernt irgendwo absteigen und dann hat er gesagt, ach, eigentlich will ich ja an die Küste, ach, fahren Sie doch bitte gleich durch nach Rostock oder nach Rügen. Dann hat der im Taxi irgendwie eine Unterkunft gebucht und hat dann dem Fahrer auf dem Weg gesagt, wo er dann hin will. Ja, passt also auch. Also wir haben öfter so eine lustigen Sachen. Oder auch zur Reha fahren 300 Kilometer oder so. Also da haben unsere Unternehmer schon interessante Gäste und Fahrten.
Okay, spannend. Dann, ja, dann bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt kommen wir jetzt zum Berufsweg. Wir haben vorhin schon, nee, gar nicht. Berufsweg. Wollt ihr als Kind, also bei Kim kann ich mir vorstellen, dass du als Kind vielleicht schon, deine Ma ist im Versicherungsbereich aktiv, ziemlich tough, gutes Vorbild, dass du vielleicht immer schon wolltest, in die Versicherungsbranche wolltest. Liege ich da richtig, Kim, oder?
Mama schüttelt gerade den Kopf, nee, absolut nicht. Ich wollte früher Ballerina werden, also als Kind. Ballerina oder Prinzessin wäre super gewesen. Da das aber kein adäquater Berufsweg ist, heutzutage in dem Sinne, hatte ich mich dann auf Lehramt beworben und hatte da auch eine Studienplatzzusage. Ich wollte eigentlich Lehramt machen.
Welche Fächer?
Deutsch, Geschichte und Werte und Normen oder Psychologie. Also ich
Okay.
hatte das für das Gymnasiallehramt, wollte das dann machen, rein für die Oberstufe. Hätte da auch meinen Spaß dran gehabt, weil ich Sprachen schon immer super fand, insbesondere Deutsch und Geschichtsinterpretation und sowas alles. Und habe dann aber davon abgesehen, um quasi im Betrieb einzusteigen, habe den Studienplatz in Hannover abgesagt und bin dann ja, nach Berlin gegangen zum Studium.
Moment, du hast einen Studienplatz für Deutschgeschichte und was war Psychologie, Werte Norm, hast du gehabt und hast dann gesagt, nee, ich gehe doch lieber in die Versicherungsbranche.
Ja, genau.
Ja, sie war auch entzaubert. Sie hat vorher ein soziales Jahr gemacht für schwer erziehbare Jugendliche und Ex-Kriminelle. Die waren dann im Alter 17 bis Mitte 20. Und das war, ist hier bei uns so ein Projekt im Umkreis Woltersburger Mühle. Und nach einem halben Jahr war sie dann entzaubert vom sozialen Beruf. Das hat ganz gut getan, das mal da mal einzutauchen.
Das verstehe ich. Ich finde auch, ja, also es ist gut, so ein Praktikum vorher zu machen, dass man entzaubert. Aber der direkte Schluss dann zu sagen, gut, wenn nicht das, dann Versicherungsbranche. War das die einzige Option, Kim?
Nee, ich hätte auch noch andere Sachen auf der Liste, die jetzt gar nicht da reinpassen. Also ich hatte dann noch damals überlegt, ob ich Psychologie studiere, weil ich die Wirtschaftspsychologie und die menschliche Psyche sehr spannend finde. Hatte aber immer wahnsinnig Angst, da sind wir wieder beim Thema, schafft man das oder schafft man das nicht, vor dem hohen Matheanteil. Weißt du, und dann habe ich Versicherung studiert, sehr witzig, haha. Hatte auf jeden Fall immer Angst, dass ich das nicht schaffe. Hatte dann deshalb mich gegen Psychologie entschieden. Und hatte dann noch, glaube ich, eine Bewerbung laufen beim Zoll, meine ich. So, und während des ganzen Bewerbungsprozesses musste ich aber irgendwas tun und habe die ganze Zeit bei Mama im Büro gejobbt, beziehungsweise ein Praktikum gemacht. So,
Okay.
und bin dann da quasi versagt. Das hat mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch gerade der Austausch mit den Kunden, dass ich dachte, Mensch, so übel ist das gar nicht, ist voll anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und mit den lustigen Schadenfällen und so weiter kann ich mir das gut vorstellen. Und dann hatten wir relativ schnell recherchiert, wo man das Ganze studieren kann, da mir die Zeit nicht davon läuft, weil du hast ja immer so bestimmte Semesterbeginne. Und ich wollte ja immer gerne nach Berlin ziehen. Das war ja für mich immer so der größte Traum, dass ich da quasi hinziehe und da lebe. Und durch Zufall wurde da das einzige Studium für Industrieversicherung in Deutschland angeboten. BWL Industrieversicherung. Und dann habe ich mich da eingeschrieben. Mama hat eine Ausbildereignungsprüfung, durfte mich also quasi ausbilden. Und dann haben wir das, glaube ich, innerhalb von 3 Wochen entschieden und alles dingfest gemacht.
Wir kommen gleich zu Mario. Kurz mal, warum Industrieversicherung? Was ist da so besonders dran?
Es gab zwei Zweige, entweder Privatversicherung oder Industriegewerbe. Und da wir ja ausschließlich Gewerbekunden haben, ist halt die Ausrichtung nach Industrie deutlich sinnvoller, weil das wirklich alles abdeckt von der Geschäftsinhalt über dann die Betriebshaftpflicht, Wohngebäude, über Wirtschaftsrecht, Verkehrsrecht hatten wir mit drin, Transportversicherung, und dann alles auf den stark gewerblichen Sektor ausgelegt.
Ah, okay. Man kann also nur Gewerbeversicherung in Berlin studieren.
Ja, genau.
Interessant. Na gut, aber Berlin, da kommen wir jetzt nicht mal zu Marion, weil nämlich also, ne, Kim, du hattest ein Vorbild aus der Versicherungsbranche, bist da reingerutscht. Marion, du auch? Oder wie bist du in die Versicherungsbranche reingerutscht? Oder wolltest du schon immer in Berlin lebend was mit Versicherung machen?
Also überhaupt nicht. Also Versicherung war das, was ich immer früher als Privatperson haben musste, wo ich mich nie mit beschäftigen wollte, weil mir das anstrengend war und wo ich den Ordner an meinen ersten Mann übergeben habe und gesagt habe, mach's mal. So. Und ich hatte eine erfolgreiche Eventagentur, die ich mit meinem zweiten jetzigen Mann dann zusammen gemacht habe. Und wir hatten dann das Ereignis, den Angriff auf die Twin Towers, wo dann alle Events und Feiern abgesagt wurden. Kurz danach kam ja die Umstellung auf den Euro verpflichtend ab 01.01.2002. Und da brach uns das Geschäft mit den Veranstaltungen von einem Jahr zum anderen um 85% ein. Und dann habe ich also ganz schnell reagiert und habe gesagt, gut, gutes Geld noch schlechtem hinterher schmeißen ist keine Option. Wir müssen was machen, wir müssen was anders machen. Dann deutete sich das an, dass mein Mann schwerbehindert wurde und also aus dem Berufsleben ausscheiden musste. Und dann habe ich gesagt, gut, dann muss ich irgendwas machen, ich weiß nur nicht was. Und da hatte ich eine Freundin in Berlin tatsächlich, die dann gesagt hat, Mensch, Versicherung wird eigentlich immer gesucht. Ich habe eine Versicherungsagentur, komm doch einfach mal zu mir und hospitiere. Und das habe ich dann 3 Wochen gemacht in Berlin, hospitiert und hatte da 3 Taxiunternehmer kennengelernt. Und die fand ich voll lustig.
Möchte ich festhalten, Taxifahren in Berlin finde ich auch, also auch wenn ich Berlin als Stadt nicht so groß und ich könnte da nicht leben, aber ich finde Taxifahrer tatsächlich lustig, weil die sehr desinteressiert in den Leuten sind und alle beleidigen, die ihnen irgendwie in den
Ja,
Weg kommen.
aber dann sage ich dir mal den Unterschied. Also ich habe nicht die Fahrer, sondern die Unternehmer kennengelernt,
Ach
tatsächlich, die
so.
jeweils eine Flotte hatten. Und die fand ich, also die haben auch natürlich, und der Berliner Slang, und war ja meine alte Heimat, und das war natürlich toll. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja witzig, die Branche ist ja lustig, das mache ich. Hatte Wunder gedacht, was ich da für ein tolles Angebot für den Versicherer habe. Bin zu den ersten Versicherern gelaufen und habe gesagt, also ab nächsten 1.1. möchten die sich über mich versichern und ich würde euch das Geschäft anbieten. Guckt mal gleich auf einen Schlag, so und so viel Prämie. Dann habe ich aber nicht mit der Versicherungsbranche gerechnet, wo die mich angeguckt haben und gesagt haben, das ist toll, aber wir versichern gar keine Taxen. Und diese Situation war mir ja gar nicht bewusst. Das war ja für mich, war das ja, jeder Versicherer macht alles, ich muss nur hingehen, muss mich nur melden und kriege einen Blumenstrauß.
Ganz kurz, also zwei Sachen frage ich mich gerade. Das eine, du hast bei einer Freundin hospitiert. War die auch schon auf Taxi oder auf Gewerbe oder irgendwas spezialisiert? Oder wie bist du zu Taxiunternehmern gekommen?
Genau, Gewerbe und auch Taxi und hat mich dann mit reinschnuppern lassen, ja.
Ah, okay, also die war schon das. Gut, und warum Versicherer eher keine Taxis, weil zu viele Schäden oder?
Ja, also die Schadenquoten sind das Problem, weil du kannst im Durchschnitt sagen, wenn man es jetzt vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft aus betrachtet, für 1 Euro eingezahlte Prämie hat ein Taxikunde 1,68 € Schadenausgaben.
Das ist natürlich ein schlechter Deal, also für die
Ja.
Versicherer.
Genau. Und wenn du dann dich spezialisierst und du bietest nur Taxi an, hast du in dem Sinne kein Ausgleichsgeschäft, nicht? Also früher haben die Versicherer das noch mehr geschluckt im Sachbereich und haben dann gesagt, na ja, gut, dann macht der Unternehmer vielleicht noch eine Kranken- und eine Leben- und die ganze Familie und konnte das über die Zinserwirtschaftung sozusagen auch ausgleichen zum Teil. Aber das ist ja nach den zinsniedrigen Phasen, die wir hatten, nicht mehr möglich.
Okay, aber jetzt stehst du schnupperst in die Versicherungsbranche rein. Du hast ja keine, du hast genauso viel Ahnung wie ich von Versicherung, als wie ich heute von Versicherung habe, hattest du damals Ahnung. Und hast gemerkt, so, oh, ich mag die Taxileute und du
Genau.
hörst aber, dass die Versicherer sagen, ja, schön, dass du die magst, aber wir versichern die nicht.
Genau.
Und dann hast du dir überlegt, ich habe keine Ahnung von Versicherung, ich mag die Taxileute, ich spezialisiere mich auf das, was die nicht wollen. Sehe ich das
Ja.
richtig?
Ja, also ich hatte es halt mein Ehrgeiz. Also dieses Nein für mich, ich sage immer, für mich gibt es immer kein Nein. Weil es gibt ja immer eine Lösung oder einen Weg. Und deswegen, nein, das machen wir nicht, gibt es für mich nicht. Und dann habe ich gedacht, nee, das lasse ich jetzt gar nicht mit mir machen. Die Taxen, die überall fahren, die müssen ja irgendwo versichert sein. Dann habe ich erstmal recherchiert und dann habe ich erstmal die überhaupt alle Taxen noch angenommen haben, herausgefunden. Ja, und dann begann sozusagen so eine kleine ja, Ave Maria Tour mit Bitten und Betteln und gucken, dass man sich zusammenfindet.
Hast du da noch hast du eine Ausbildung also noch irgendwie gemacht? Wie war das? Ne? 2002, ja. 2003 war das schon? Muss man dann noch?
Ich habe 2006 mit Versicherungen dann angefangen und ich habe dann innerhalb eines Dreivierteljahres die Versicherungsfachmannprüfung vor der IHK abgelegt. Das habe ich gemacht. Also ich wollte auch nicht weniger wissen als meine Kunden, nicht? Das kann man ja nicht machen. Also ich habe am Anfang, hatte ich das teilweise, dass ich Fragen nicht beantworten konnte. Und jetzt hatte ich ja eine Telefonanlage und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, es ist gerade ein Notfall eingetreten, habe aufgelegt, habe irgendeinen angerufen, habe gesagt, das, was ist das, was muss ich machen? Und dann haben die mir gesagt, dann habe ich wieder zurückgerufen, habe gesagt, danke für Ihre Geduld und habe dem das erklärt. So habe ich mal angefangen, also wirklich lustig.
Aber also, du bist 2006, bist du quasi rein in die Branche, hast dich auf Taxi spezialisiert. Da bist du immer noch in Berlin oder bist du auch da gleich raus aus Berlin?
Na, da war ich schon in Niedersachsen und hatte nur in Berlin kurz hospitiert, diese 3 Wochen, und bin dann wieder zurück hier nach Niedersachsen zu meiner Familie und hab mir dann überlegt, das hier zu machen. Und dann habe ich gesagt, gut, wie komme ich jetzt mit, sage ich mal, zwar Fleiß, aber wenig finanziellem Aufwand zu Kunden. Und dann habe ich mir Postkarten drucken lassen, in hoher Auflage mit der pinken Schrift, günstige Taxiversicherung, Fragezeichen, und habe dann so Taxilogo und so weiter alles da drauf drucken lassen und meine ganzen Kontaktdaten. Und dann bin ich losgefahren, mein Mann ist gefahren und ich bin dann immer sozusagen im Vertrieb außen gewesen und habe mich in den Bahnhöfen und Flughäfen an jeder einzelnen Taxe vorgestellt. Da haben wir eben dann Deutschlandtouren gemacht.
Ihr seid aus Niedersachsen, meinetwegen, was weiß ich, okay, Hamburger Bahnhof, Flughafen, verstehe ich uns relativ nah. Hannover auch, aber dann...
Also wir sind überall, wir sind einfach hingefahren, haben wir eben übernachtet und haben dann da verteilt. Köln, Düsseldorf, Dortmund, keine Ahnung, wo ich überall war, ja, München, ja.
Das ist eigentlich auch klassisches, wirklich, also im Prinzip hast du genau, wie heute alle erzählen, so ja, du musst ja eine Zielgruppe haben, du musst dich fokussieren, dann musst du da sein, wo deine Zielgruppe ist. All das hast du gemacht, hat dir das irgendwer gesagt oder hast du einfach intuitiv irgendwie...
Komplett intuitiv, ja. Das habe ich einfach gemacht. Ich habe mir einfach überlegt, wie kann es gehen und wie werde ich schnell bekannt in der Branche. Ich hatte damals noch schwarze Haare und hatte damals hüftlange Haare. Und das führte dazu, dass ich relativ schnell vom Aussehen her in der Branche bekannt wurde. Und dass die meinen Namen nicht kannten, auch den Namen der Agentur, den ich mir überlegt hatte, nicht kannten. Und gesagt haben, ich bin versichert bei der Frau mit den schwarzen langen Haaren.
Es war allgemein, wir haben vorhin schon gehabt, so viele Frauen gibt es nicht in der Branche, gibt es heute nicht. Ich vermute, früher war es nicht besser, war es sogar noch weniger. Und dann hast du noch so eine ziemlich, ich sag mal, männliche Branche. Also weil Taxi-Unternehmer vermute ich mal sind noch ein bisschen tougher oder ein bisschen anders als wie, was weiß ich, Reitunternehmer oder sowas.
Also da wurdest du schon begrüßt mit Nacklehne, was willst du denn hier? Ja. Und die haben auch gedacht, also der Chef hat die Sekretärin geschickt, nicht? Damit die Sekretärin die Fahrzeuge aufnimmt in der Liste. Die haben mich ja nicht als Verhandlungspartner am Anfang akzeptiert, ne? Also die haben mir es auch nicht zugetraut, ihren Fuhrpark zu leiten. Wenn da so ein Unternehmer, der 70 Fahrzeuge hatte und dann eben 140 Mitarbeiter hat, der hat mich gar nicht ernst genommen am Anfang. Die haben mir gedacht, naja, mal gucken, ob es die morgen noch gibt. Naja, mal gucken, ob die überhaupt kann.
Das wäre nämlich gerade meine Frage gewesen. Weil ich wollte gerade sagen, ne? Eine sehr männliche Branche, dann kommt so eine junge Frau da und sagt so, hey, ich versichere dich. Und du hast gerade schon gesagt, die haben dich nicht so, also dachten so, was will die? Und wie hast du die aber jetzt überzeugt? Also was hast du geschafft? Weil du hast mir noch erzählt, dass du, die haben hohe Schadenquoten. Das heißt, die müssen ja wahrscheinlich runter, vermute ich mal, damit Versicherer versichern.
Ich hatte das Glück, ich habe eine Seminarleiterausbildung und kann deswegen also im rhetorischen Bereich relativ gut sprechen. Und habe dann bei mir sozusagen mir eine Sache überlegt und habe gesagt, wie kriege ich die Schadenquoten runter? Und habe gesagt, das schaffe ich nur, wenn ich an den Fahrer komme. Der Fahrer sitzt am Steuer. Den muss ich beeinflussen können. Der Unternehmer kann ja oft nicht so hart mit dem Fahrer sprechen wie jemand von außen, weil der muss nachträglich dann immer noch mit dem zusammenarbeiten. Also habe ich mir überlegt, Fahrerversammlungen zu machen. Und dass der Unternehmer mir mal sagt, aus seiner Sicht, was alles verbessert werden müsste im Betrieb, dass ich mir dann die Fahrer anhöre, wie die sich ausquaken über den Chef. Deswegen habe ich auch gesagt, ist gut, wenn sie nicht dabei sind am Anfang. und habe natürlich die Schäden aber auch sachlich, fachlich ausgewertet. Was erkenne ich am Schadenbild? Haben wir ein Teilkaskoproblem? Haben wir ein Wildschadenproblem? Fahren die viel auf oder Rückwärtsschäden, Parkschäden, keine Ahnung. Danach habe ich ausgewertet und habe dann mal geguckt, wo hängt der Hammer in dem Unternehmen und habe dann an zwei geguckt, wie ist das Unternehmen strukturiert und woran kann es liegen?
Und dann haben die, also du hast die geschult, hast denen gesagt, ihr sollt, macht keine Schäden, weil wenn ihr Schäden macht, wird es teuer.
Genau, ja? So ungefähr. Und hab aber auch das mal, hab also auch mal gesagt, warum treffen wir uns denn heute hier? Und haben die natürlich, die wurden ja da reingesetzt, unfreiwillig. Ja, wegen Schäden, ich weiß, wir sind zu doof zum Fahren. Also die waren ja nicht motiviert, wenn die da sitzen, nicht? So, und dann habe ich gesagt, nein, also Schäden ist schon ein Thema, aber wir haben uns heute getroffen, um zu sprechen über die Erhaltung ihres Arbeitsplatzes. Und da haben die mich angeguckt, da saßen die stramm und haben mich angeguckt und haben gedacht, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Da habe ich gesagt, wenn wir keinen Versicherer mehr finden für ihren Chef, haben sie morgen keinen Arbeitsplatz mehr. Und so bin ich an die Thematik rangegangen.
Okay, noch ganz kurz. Die haben dann weniger Schäden fabriziert, aber sind die dann vorsichtiger gefahren oder was haben sie gemacht?
Also die haben Auflagen bekommen, nicht? Also ich habe auch zum Thema defensives Fahren, zum Thema Medikamente, zu ganz vielen Themen. Ich habe die Schäden ja, die ich analysiert hatte, habe ich ja auch mit in die Versammlung genommen und habe die auch vorgetragen, ohne jetzt einen daraus zu greifen oder so. Das habe ich nur einmal bei einem Kunden erzieherisch gemacht, weil der mir laufend ins Wort gefallen ist und da habe ich den aufstehen lassen und seinen Schaden schätzen lassen. Der hatte dann keinen Fragebedarf mehr bis zum Ende der Runde. Aber sonst sage ich mal, eben habe ich wirklich mit denen darüber gesprochen. Dann ist denen auch bewusst geworden und dann habe ich die Frage gestellt, sie haben ja alle privat auch ein Auto, ein großes Nicken. Fahren Sie mit Ihrem eigenen Fahrzeug eigentlich genauso? Und dann kam, nein. Und sage ich, warum gehen Sie denn mit dem Eigentum des Unternehmers anders um als mit Ihrem eigenen Fahrzeug? Also man muss manchmal einfach nur diese Einfachheit, man muss das einfach runterbrechen. Die sind ja relativ einfach auch gestrickt und deswegen nützt es auch nicht, hochgeschwollene Vorträge zu halten, sondern einfach das wirklich runterbrechen auf das einfachste Element und die mit ihren eigenen Waffen schlagen. Und denen dann auch zu erklären, die sind ja zum Beispiel, fühlen die sich ja gegängelt, wenn sie eine Schadenmeldung ausfüllen müssen. Und denen auch mal zu erklären, warum? Und warum brauche ich so viele Angaben? Warum verlange ich, dass das auch fotografiert wird und alles? Das heißt, stellen Sie sich mal vor, wir sind ja beim Schaden nicht dabei. Sie schicken mir das. Ich sehe nur das Papier auf dem Tisch. Ich weiß nicht, was passiert ist. Und ich muss mich ja auf Ihre Aussage verlassen. Und deswegen, um Ihnen zu helfen, um Sie zu beschützen, dass Sie keine Schuld kriegen, brauche ich die Angaben. Und dann habe ich die meistens und dann arbeiten die positiv zusammen.
Okay, also ich verstehe jetzt, bist zu einem Taxiunternehmer gegangen, hast du gesagt, passt auf, ich schule eure Leute, damit kriegen wir die Schadenquoten runter, dann bekommen wir Versicherung. Das
und
also
eine
nicht,
bessere Prämie.
Was?
Und eine bessere Prämie.
Okay, das verstehe ich. Aber ich denke mir so, auf der anderen Seite geht er auch, die junge Marion mit den langen schwarzen Haaren, einfach zu Versicherern und sagt dem, du hast vorhin erzählt, so, ja, nein, akzeptiere ich nicht. Wie haben die reagiert? Da ruft irgendeine neue Berufseinsteigerin an und sagt so, ja, nee, Taxis, das akzeptiere ich nicht, ich will andere Sachen haben.
Ja, also ich habe erst mal geguckt, wer macht's denn locker? Locker hat's damals gemacht Krawack R&V. Die waren ja im Gewerbe zu Hause, weil die ja aus Spediteure, Taxen und so weiter versichern im Verkehrsgewerbe. Dann bin ich zur Allianz gegangen, weil ich dachte, Allianz als Global Player wird mit Sicherheit auch Taxen versichern. Und dann habe ich mit denen gesprochen und dann haben die gesagt, ja, aber ist Ihnen bewusst, dass Sie jedes Jahr mindestens 50.000 Euro Neugeschäft Nettoprämie zeichnen müssen? Ich hatte keine Ahnung, ist das viel, ist das wenig? Habe ich einfach gesagt, ja, habe ich das Ding unterschrieben. Machen Sie das jedes Jahr? Ich sage, ja, wahrscheinlich noch mehr. Habe ich einfach unterschrieben. Ich wusste nichts. Ich habe das einfach gemacht. Aber ich habe immer gedacht, du musst ja von dir selbst überzeugt sein, sonst funktioniert es nicht.
Also das ist viel. Ja, ich sage immer, ich habe wenig. Also die Nettoprämie 50.000 bei Taxis ist viel, das im Jahr. Ja?
Naja, also kommt immer drauf an. Also kann man nicht sagen, gibt ja große Flotten, keine Flotten. Aber dieses Volumen im Sachbereich ist ja, also ich sag dir mal als Unterschied, eine Versicherungsagentur, ein Vertreter hat, glaube ich, 10.000 bis 20.000 Euro Nettoprämie als Ziel im gesamten Jahr.
Okay, und zwar mit Mit allem, nicht nur mit Taxis quasi.
Nee, also ja, also mit Kfz insgesamt, ja. Deswegen es ist schon hoch, was man da einbringen musste. Sonst wird man da gar nicht ernst genommen und reversiert. Natürlich kannte mich am Anfang keiner bei den Versicherern. Und natürlich, dann kam auch mal eine Frage, wer hat denn das gesagt? Wer ist denn Frau Sombrutzki? Natürlich musste ich mich da durchsetzen erstmal. Und das kannst du nur, wenn du relativ zügig dann Bestand aufbaust, wenn du dann wirtschaftlich für den Versicherer arbeitest. Und das habe ich gemacht. Ich habe die ersten 3 Jahre nur geackert, nur geschuftet, um erstmal überhaupt ein Bein in die Branche zu kriegen. Und dann konnte ich auch mal den Mund aufmachen und zum Versicherer sagen, so, ich habe die und die Schadenquoten, ich habe das und das Geschäft dir gebracht und jetzt sprechen wir mal über meine Bedingungen. Aber das kam eben nachgelagert, ne?
Aber das alles, ne, die ersten 3 Jahre, also du, also erstmal, wie kommst du eigentlich zu Versicherern? Also wir reden von 2006 oder 2007, egal, da in der Zeit. Wie kommst du zu den Ansprechpartnern bei den Versicherern?
Ich habe einfach angerufen, Vorstandssekretariat hatte ich. Und dann habe ich angerufen, habe ich zum Vorstand durchstellen lassen. Also habe einfach angerufen. Ich habe gesagt, naja, mehr als Nein sagen kann er ja nicht, war immer meins. Und dann hat der gesagt, nein, machen wir nicht. Okay. Dann habe ich meinen Maklerbetreuer beim HDI angerufen, habe ich damals gesagt, wie oft muss ich mit eurem Vorstand essen gehen, bis er ja sagt? Da war der so geschockt, diese Frage kannten die gar nicht. Und dann habe ich das durchgezogen. Dann habe ich immer wieder, und dann habe ich gesagt, sie wollten mir noch sagen und sie wollten. Und dann war der so entnervt irgendwann, dass der gesagt hat, Frau Sombrutzki, wir machen das jetzt mit Ihnen, Sie können jetzt bei uns Taxen versichern. Da habe ich Tränen gelacht. Das war für mich aber so ein Durchbruch, dass man es schaffen kann.
Der Vorstand war so genervt, dass er sagte, jetzt machen wir das mit dir, mit Ihnen, weil...
Ja. Das war damals sehr lustig, das war kurz vor Weihnachten, das war damals dann für mich wie ein Geschenk, dass das gemacht wurde. Und ich hatte dann damals auch gute Prämien, der Maklerbetreuer bzw. der Anleiter durfte dann für mich rechnen, ich durfte das dann tatsächlich anbieten und verkaufen, die haben gezeichnet und das war dann für alle nachher eine Win-Win-Situation, bis dann der nächste Vorstand kam und gesagt hat, Taxen machen wir auf keinen Fall mehr. Also die haben sich mittlerweile als HDI komplett aus dem Markt zurückgezogen. Aber so bin ich vorgegangen und so habe ich es auch bei den Taxiverbänden oder Verkehrsverbänden gemacht. Auch da bin ich hingefahren, hier Hannover, Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen und bin am Anfang mit den warmen Worten empfangen worden, na, auf sowas wie Sie haben wir nicht gewartet. Nun bin ich ja Berlinerin und habe dann geantwortet, na, Teig mir auch nicht eingebildet. Dann mussten die selber lachen. Und irgendwie habe ich dann aber mit der Sekretärin konnte ich gut und habe einen Termin bekommen und bin, habe ich gemerkt, reingesetzt worden von der Sekretärin und dann musste der mit mir sprechen. Der war so zickig, das war so witzig. Und hat mich dann im Termin gesagt, hat dann gesagt, normalerweise sprechen wir nicht mit Maklern. Und da habe ich gesagt, das finde ich toll, deswegen weiß ich auch zu schätzen, dass ich heute hier sein darf und dass so nett mit Kaffee und Keksen eingedeckt wurde.
Sehr schön. Okay, du hast jetzt selbst, also erstmal, aber warum hast du dich denn for you Assekuranz genannt? Warum hast du dich nicht Taxi-Assekuranz oder sowas genannt? Weil aber du hast doch ganz klar, du bist bei Taxiverbänden, du hast dich nur auf Taxiflotten, Taxifahrer spezialisiert. Warum ist dein Name nicht Taxi-Marion?
Also ich habe For You Assekuranzmakler gemacht, weil ich wollte herausstellen, als Versicherungsmakler bin ich nicht gebunden an eine Versicherung, sondern Sachwalterin des Kunden und wollte dem Kunden signalisieren, ich arbeite für dich in deinem Auftrag. Und wenn der Versicherer gewechselt werden muss oder wir Schwierigkeiten haben, dann grätsche ich mit dazwischen und beschütze dich als Kunden.
Ah, okay. Das ist alles sehr geplant, finde ich super. Du, wenn ich es richtig aber sehe, ne, du hast deine ganzen Kunden, das ist wirklich so oldschool, du gehst quasi vor Ort, also Online-Marketing war für dich damals, heute weiß ich gar kein Thema, oder?
Ich habe eine Webseite gehabt, ich habe damals mich auch schon mit, damals war ja E-Mail-Marketing mein Ding, nicht, mich beschäftigt und so weiter, wie kann ich Serien-E-Mails, wie kann ich das aufbauen, damit habe ich mich beschäftigt, aber oldschool bin überall hingefahren, zu jeder Taximesse, zu jedem Taxitag, habe versucht mit den Verbänden zu kooperieren, dass ich zu entsprechenden Sitzungen eingeladen werde und so weiter und dadurch habe ich ziemlich schnell sehr viele Leute kennengelernt. Und ich habe mich dann eben auch politisch mit engagiert, habe dann geguckt, was sind denn die Probleme der Branche, kann ich helfen, wenn ja, wie? Weil ich kannte von meiner vorherigen Tätigkeit ja auch einige politische Ämter, Bundestagsabgeordnete und so weiter. Und dann habe ich versucht, kann man das zusammenbringen, kann man irgendwie unterstützend einwirken? Und dann habe ich mir da auch einfach Termine gemacht, bin hingegangen und habe mit denen gesprochen und habe mal die andere Seite aufgezeigt, weil ja oftmals der Taxiunternehmer oder Fahrer als, ja, weiß ich nicht, minderbemittelt dargestellt wird oder so oder auch wahrgenommen wird, was ja gar nicht so ist. Das Taxigewerbe ist ja wirklich ein sehr schweres Gewerbe und die Unternehmer und auch die Fahrer leisten ja sehr viel.
Und das heißt, aber du sagst gerade, du hast das damals so gemacht, machst du das immer noch so, also bist du immer noch vor Ort, seid ihr immer noch auf
Messen? Ja, also nicht mehr in der Intensität. Also ich sag's mal jetzt dekadent, wir müssen heute keine Werbung mehr machen. Die Kunden kommen heute zu uns. Wir bekommen 10 bis 15 Anfragen pro Tag.
Okay, aber warum? Also jetzt mal, weil ihr gut seid, ist mir klar. Aber ich meine, wenn ihr keine Werbung macht, wie kommen dann die Anfragen zu euch?
Auf Empfehlung.
Es ist nur Empfehlung.
Ja, wir sind so bekannt mittlerweile im Gewerbe, dass, ich habe damals gesagt, ich klammer mich jetzt an diesem Stuhl fest und da sterbe ich weg und dann bin ich weg. Ansonsten bleibe ich da drauf sitzen.
Ich finde ja auch das vollkommen logisch, dass du sagst, okay, die Schadenquote ist zu hoch, also schule ich eure Leute und dann haben die geringere Schadenquoten, damit bekommt ihr bessere Beiträge. Also, ne, ja. Für euch. Aber ihr seid ja nicht die Einzigen. Du hast vorhin erzählt, es gibt auch noch andere. Jetzt seid ihr die größten oder die besten vielleicht Versicherer, Taximakler. Machen das andere auch so? Haben die es nicht gesehen, dass es das bei euch so funktioniert? Oder ist das noch nicht? Also ich finde das einen voll logischen Ansatz.
Wenn du die Wahl hast zwischen einem Original, was made in Germany ist und einer Billigproduktion aus China, für wen entscheidest du dich, Marco?
Also ich bin made in Germany, aber Temu sagt mir, dass das nicht alle so machen wie ich.
Aber es ist tatsächlich so, viele unserer Kunden mussten darüber lachen und haben es selber als billigen Abklatsch tituliert, weil es wird natürlich ganz, ganz viel auch auf deren Seite mit marketingmäßig beworben, was aber in der Praxis so nicht stattfindet. Und die Branche spricht sehr, sehr viel. Und das heißt, auch Kunden, die da vielleicht mal ganz kurz hingewechselt haben, die haben dann immer so einen Ausflug gemacht für ein Jahr. Und das endete dann damit, dass die spätestens im Juni, Juli bei uns angerufen haben, gesagt haben, wir wollen wieder zu euch zurück, bitte nehmt uns auf. Es ist doch alles so furchtbar. Weil du kannst natürlich viel nach außen kommunizieren und viel Werbung machen. Wenn du das aber im inneren Betrieb nicht umsetzt, dann ist es irrelevant. Und das Gleiche gilt auch für Schulungen. Du kannst damit Werbung machen und wenn der Unternehmer ein Problem hat, bist du nicht da oder machst es halt nicht in der Qualität. Und dann hast du damit auch nichts gewonnen.
Das verstehe ich, aber was ist denn bei euch? Also wenn du gerade sagst, ist bei den anderen so furchtbar. Ihr seid ja beide vom Gespräch her höre ich so ziemlich tough. Also finden die, wir brauchen jemanden, der uns genau klar sagt, das und das müsst ihr so und so machen und dann funktioniert es? Oder was ist dann so furchtbar bei anderen? Also vom inneren Betrieb meine ich jetzt mal. Nicht von den Schulungen, sondern wie geht ihr mit denen um?
Sehr freundlich, aber auch direkt. Also es wird nicht um den heißen Brei rumgeredet. Und das ist das, was viele Kunden sehr zu schätzen wissen. Also wir sind jetzt keine Menschen, die dann anrufen und die dann Honig ums Maul schmieren und sagen, ach du lieber Marco, hattest du mal 150% Schadenquote? Mensch, du armes Ding. Wie können wir das denn jetzt beheben? Sondern es ist dann ein Anruf, wo du eigentlich auf der anderen Leitung stramm stehst und weißt, entweder du benimmst dich jetzt oder wir tackern dich an die Wand. Das ist aber in der Branche sehr hoch angesehen, weil die brauchen diesen Tacheles-Ton. Aber nicht nur mit wirklich mal draufhauen, sondern auch immer mit Optionen aufzeigen. Wie kriegt man die Kuh vom Eis? Und das fehlt halt oft. Und ich bin ja schon immer vorher dabei, dass ich mir die Schadenquote angucke. Und wenn jemand aus dem Ruder läuft, sprechen wir schon unterjährig, entwickeln da schon einen Fahrplan, dass sich jeder abgeholt fühlt. Wir versuchen da keinen alleine zu lassen, gerade nicht in einer Problemsituation. Und das kommt extrem gut an. Nicht nur draufhauen, sondern dann zusammen dran arbeiten.
Okay, also das macht ihr im Taxibereich. Das ist aber gut, dass ich schon mal jetzt, dass du, Kim, genau jetzt kommst, wollte ich nämlich gerade direkt zu dir kommen, zu der Vermietpüppi, die ja offensichtlich nicht nur Taxiversicherung macht.
Das ist komplett richtig.
Ich mache auch warum? Und was machst du?
Das ist eine gute Frage, das warum. Ich würde sagen, das hat sich auch so ein bisschen so ergeben, weil ich leider wie Mama bin und wenn ich was nicht kann, fuchst mich das und dann muss ich oder möchte ich das können und beherrschen. Und für mich, das habe ich damals auch gesagt beim Jungmakler Award, für mich gibt es keinen Platz zwei. Also das ist für mich ganz furchtbar. Dementsprechend, wir haben ja eine Wortgleichheit oder eine Ähnlichkeit. Im Taxenbereich gibt es den sogenannten Personenmietwagen. Weil das Wort Miet da drin ist, fragen oder haben unheimlich viele Kunden angefragt, die ihre Fahrzeuge vermieten wollten. Dabei ist das eigentlich eine Unterart, sage ich mal, ähnlich wie ein Taxi. Und jetzt hatten wir immer diese Anfragen für die ganzen Personenmietwagen, / Vermietfahrzeuge, und konnten die damals nicht bedienen. Und dann habe ich zu Mama gesagt, das stört mich, ich möchte das gerne versichern können. Und dann hatten wir da die gleiche Problematik wie im Taxenmarkt. Das heißt, kein Versicherer der Welt wollte das mit uns machen. Alle waren zickig und haben gesagt, machen wir nicht, und furchtbares Geschäft und bleibt bloß weg mit der Scheiße. Also es fielen tatsächlich auch so eine Worte. Das wollte keiner haben. Das war wirklich überall ein rotes Tuch. Da haben sie gesagt, Taxi ist ja schon furchtbar, aber das könnt ihr behalten. Auf gar keinen Fall. Und dann habe ich überlegt, ähnlich wie Mama, und habe gesagt, das muss ja einen Grund geben. Weil in meinem Bachelorstudium hatte ich einen ganz, ganz tollen Dozenten, den werden auch viele aus der Versicherungsbranche kennen, den Professor Dr. Köhne. Und der ist ja eine absolute Koryphäe auf seinem Gebiet. Und der hat uns damals sehr schnell eingetrichtert, dass es nichts gibt, was nicht versicherbar ist. Dass man alles mit einer Prämie ja definieren kann und dass man eben einfach nur Zeit und Kollektiv braucht, um das Ganze zu beherrschen. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das jetzt anwenden? Wie kann ich mein gelerntes Fachwissen in die Praxis umsetzen? Und dann ist natürlich im Vermietbereich ganz klar geworden, hier hast du auch Schadenprobleme. Deshalb will kein Versicherer das haben, weil das Risiko für die unkalkulierbar und zu hoch scheint. Und dann habe ich mir daraus quasi ein Sonderkonzept entwickelt und überlegt, wie wir das eben besser kalkulierbar machen können, besser beherrschbar machen können, wie wir das Risiko für alle Seiten minimieren, und bin damit auf die Versicherer zugegangen. Hab dann auch ein bisschen gebraucht, ein paar Jahre, und habe das dann durchgekämpft, bis dann ein Vorstand gesagt hat, er gibt mir 6 Monate Zeit, mich zu beweisen. Läuft das Ding aus dem Ruder schadenquotenmäßig, ist es nach 6 Monaten komplett eingestampft. Ja, und das ist es bis heute nicht. Es läuft jetzt mehrere Jahre sehr erfolgreich. Und zwar so sehr, dass noch Gesellschaften hinzugekommen sind und die sich mittlerweile darum reißen, mit uns im Vermietbereich, sogar im Luxuswagenbereich, arbeiten zu dürfen. Und jetzt sind wir da zweitgrößter Vermietmakler.
Jetzt mach kurz. Ja. Kurz für mich, Vermietner ist sowas wie Sixt und so weiter, sind das Vermieter?
Ist ja, das, genau, richtig.
Ah, okay, und die wollte keiner bisher versichern, weil wahrscheinlich die Fahrer, ich meine, die Fahrer im Vermietbereich kannst du ja nicht schulen, weil das sind ja meinetwegen Leute wie ich, genau. Das weiß ich, die meinetwegen mein Auto mieten.
Genau, da musst du dann eben anders vorgehen, und für das Riesenproblem, was mir mal so leid hat, das haben auch viele Einzelne angerufen, teilweise auch junge Menschen, die sich mit so einem Vermietfahrzeug eine Existenz aufbauen wollten, und die waren richtig verzweifelt, die haben dann immer gesagt, ja, ich habe schon 10 Leute angerufen, ich habe schon 20 Makler durch, ich habe jede Gesellschaft durch, keiner will mich haben, jetzt habe ich hier den, keine Ahnung, den Mustang stehen oder den BMW, und ich kriege ihn nicht unter. Und da habe ich gesagt, das ist doch scheiße. Es kann doch nicht sein, dass man sagt, ne, man versichert was und hier und da und das ist ein Geschäft und dann will keiner das haben. Man muss doch den Leuten, den Kunden helfen können. Und deshalb habe ich mich dann eben darauf spezialisiert, eben auch gerade Sportwagen und Luxusfahrzeuge. Und mittlerweile können wir ganz entspannt auch Fahrzeugwerte bis zu 1 Million im Vermietbereich absichern.
Aber was machst du? Also ich verstehe den Ansatz von deiner Mutter, dass man sagt, ich tue einfach die Fahrer schulen. Ne, dann werden die weniger, dann fahren die vorsichtiger, es gibt geringere Schadenquoten, Versicherer ist zufrieden, alle sind zufrieden, klasse. Aber was kannst du, also was war dein Ansatz, das zu verbessern?
Ich kann darauf nicht zu genau eingehen, weil dann würde ich jetzt ein Sonderkonzept offenlegen.
Okay.
Ich kann dir aber sagen, ich kann ja nicht die Fahrer schulen, aber es gibt im Versicherungsbereich ja auch andere Methoden, um auf etwas einwirken zu können.
Eingrenzende Merkmale.
Genau, eingrenzende Merkmale. Man kann Tarifierungsmerkmale durchaus bestimmen. Und so habe ich das Sonderkonzept aufgebaut.
Ah, okay. Aber da hast du wirklich sehr... jemand, die mir vorhin sagte, ja, Psychologie wollte ich nicht, weil zu viel Mathe.
Ja.
hat sich ja offensichtlich sehr mathematisch mit der Sache befasst, oder sehe ich das jetzt falsch?
Nee, ist komplett richtig, aber ich hatte ja auch 3 Jahre im Bachelor Versicherungsmathematik und habe das Ganze ja dann noch abgeschlossen, indem ich dann auch noch Aktuariat lernen durfte im Master, den ich ja gemacht habe, und hatte da dann nicht nur Versicherungsökonomie, sondern wirklich auch die komplette Berechnung inklusive Rückversicherung und Co. Und das kam mir natürlich wahnsinnig zugute.
Ah, okay. Aber dein Weg an Kunden zu kommen, ist wahrscheinlich doch eher online, oder? Weil du kannst da nicht zu Vermietleuten gehen, die einzelne Mustangs und sowas haben.
Wie ja, hast du? Nein. Also es ist ein bisschen zielgespalten. Ich hatte natürlich das Glück, durch die bestehende Webseite meiner Mutter hatten wir eh immer diese Vielläufer, diese Anfragen. Und als ich dann das erste Konzept oder die ersten Kunden quasi glücklich gemacht habe, ist ein Lauffeuer entbrannt, weil es konnte ja keiner am Markt. Es gab damals nur noch ein, zwei Gesellschaften, die das gemacht haben, mehr schlecht als recht. Also als ich angefangen habe, waren es noch ein paar mehr als heute, aber auch nicht wirklich gut oder zu attraktiven Prämien. Und die Kunden untereinander, das fing dann ganz schnell an, dass die gesagt haben, Mensch Kim, du hast mir geholfen, darf ich deine Nummer weitergeben? Und ich habe mir damals gar nichts bei gedacht. Da habe ich gesagt, naja komm, dann gib sie halt weiter, dann haben wir noch ein bisschen Vermietung. Ich habe gar nicht gedacht, dass das so durch die Decke geht. Und auf einmal ging das so drunter und drüber, dass meine Mutter mich angeguckt hat und gesagt hat, was machst du denn? Das sind ja nur noch Flottenanfragen, das sind ja nur noch, wir haben ja gefühlt nur noch 90% hier gerade Vermietung auf dem Tisch. Was passiert da? Und dann kam tatsächlich raus, dass ich unter der Hand unheimlich weiterempfohlen worden bin. Also so stark, dass wir eine Warteliste haben im Vermietbereich und dass die teilweise 2 bis 4 Wochen auf einen Vorschlag warten müssen, den sie dann annehmen können und dass die teilweise wirklich drum gebettelt haben. Also da kannst du mal Mama fragen, wie das abging, auch im Jahresendgeschäft. Die wollten dann noch anfangen, uns irgendwelche Prämien zu Sonder zu bezahlen, da haben wir die noch annehmen. Das war total gestört. Und dann hat sich das halt untereinander ganz, ganz extrem rumgesprochen. Und ich werde da immer, immer weiterempfohlen. Und der Rest kommt tatsächlich durch Online-Leads. Aber ich würde sagen, 90% mittlerweile wirklich Empfehlung. Gerade auch Flottenkunden untereinander kennen sich. Und wenn die zufrieden sind und das gut läuft, dann geht das ganz schnell, dass man da einen Anruf kriegt.
Ja, ich habe mich mal auch jetzt gerade geschaut. Ihr habt ja auch, also bei euch läuft, wenn ich es richtig sehe, läuft bei euch ja alles, oder im Großteil, also fast alles über Empfehlungen. Aber die ja nicht aktiv, wo ihr nicht sagt, also wie das typische Ding ist, ja, wenn sie zufrieden sind, dann empfehlen sie uns doch weiter, sondern weil die Leute zufrieden sind, empfehlen die euch weiter. Was ihr halt nicht macht, ist irgendwie, war das eine absichtliche Entscheidung? Ihr tut gar nicht so Kundenbewertung oder sowas. Scheint ihr gar keinen großen Wert drauf zu legen, oder? Sehe ich das falsch? Oder sehe ich irgendwas nicht?
Also die Bewertungen bei Google oder sonst irgendwas, das ist tatsächlich so, dass das einige Unzufriedene sind, wo du dann mal, sagen wir mal, dich nicht vielleicht getrennt hast, weil du nicht auf einen Nenner gekommen bist. Wir legen tatsächlich darauf gar nicht so den Fokus, weil ich sage, das bringt mir auch nichts im Bereich. Du musst in der Branche bekannt sein und du musst in der Branche gut bewertet werden, sowohl von den Verbänden als auch von den Kunden untereinander. Und die treffen sich ja ganz oft. Die haben ihre Delegiertenversammlungen, die haben Verbandstreffen. Und da wird ja gesagt, Mensch, ich bin gerade unzufrieden mit meiner Flotte. Was machst du denn? Wo bist du denn versichert? Also das geht ja da auch, sage ich mal, untereinander ab. Und so ist es im Vermietbereich auch. Die haben ja auch ihre Messen für Vermieter und die internationale Automobilausstellung und. Und die Autohäuser, die dann wiederum auch die EVBs von uns kriegen und wissen, dass wir das machen. Die dann sagen, ach, ich wusste gar nicht, dass ihr das macht. Dürfen wir dann auch, wenn einer eine Frage hat, euch weitergeben? Und so vermehrt sich das immer weiter.
Ja, ich finde das super, weil ja eigentlich, es klingt wie ein bisschen so aus der Zeit gefallen, nicht, aber es ist einfach, also ihr macht einfach nur, in Anführungsstrichen einfach nur, gute Arbeit. Und das zahlt sich unfassbar aus, ne?
Ja, genau. Ja, genau. Und wir bedanken uns auch immer in Abständen bei unseren Kunden. Das muss ich auch dazu sagen. Also es hat sich jetzt eingeführt, dass wir alle 2 Jahre eine Kundenveranstaltung machen. Weil ich immer gesagt habe, kassieren ist ja das eine, dass man mit den Kunden Geld verdient. Aber ich finde, man muss sich immer bewusst sein, dass der Kunde, der verlängert, jedes Jahr erneut mir sein Vertrauen ausspricht. Und das muss man in einer Art und Weise würdigen. Und ich fand es schöner, die Branchen mal zusammenzubringen und auch die Kunden vom Norden und Süden und Westen und Osten zusammenzubringen auf einer Veranstaltung, wo die sich mal austauschen können und auch Emotionen damit zu schaffen. Und das hat so eingeschlagen, dass teilweise Leute abgeschlossen haben, um an diesen Veranstaltungen teilnehmen zu dürfen.
Also, was macht ihr bei den Veranstaltungen? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ich dachte, ich habe, glaube ich, irgendwann mal, ich glaube, ich habe mal irgendwas gesehen, das sah ja aus wie so ein, ich würde sagen, so Sommerfest oder sowas in der Art, vielleicht ein bisschen.
Ja, also wir machen, das ist ein Networking-Event, kann man schon so durchaus bezeichnen.
Minimesse?
Genau, eine Minimesse. Wir haben immer einen fachlichen Teil mit branchenaktuellen Themen für jede Branche und auch branchenübergreifend. Und dann haben wir halt immer einen Spaßteil.
Und mit nett Essen, mit Trinken, mit Übernachtung, mit allem. Und das führt dazu, nächstes Jahr machen wir auch ein Event. Da haben wir 20 Jahre vor Jura Sekuranzmakler für mich in Verbindung mit der zweijährigen Kundenveranstaltung. Und da laden wir dann eben auch ein. Und jetzt haben viele schon gesagt, wir kommen schon Freitag an, wir bleiben bis Sonntag. Das heißt also, ich habe Freitagabend schon das Sit-in jetzt mit den Gästen und muss jetzt dafür auch noch was organisieren, weil die Hälfte schon am Freitag anreist und sich schon mega freut, ja.
Aber was heißt gerade branchenübergreifend? Sind jetzt noch andere Branchen dabei, verstehe ich? Oder meinst du Branchen?
Taxi und Vermietung. Weil das sind ja zwei, die kollidieren ja sonst nicht zwangsläufig. Aber es ist natürlich auch so, wir hatten das schon, dass auch Unternehmer von uns aus der Taxibranche angerufen haben, die gesagt haben, mein Sohn wird 18 und der würde mal gerne ein Lambo oder der würde mal gerne das und das fahren. Kriegt ihr das organisiert? So, und dann habe ich natürlich, gucke ich immer, wo sitzt der? Und wir haben ja dann, dadurch, dass wir bundesweit aktiv sind, auf der anderen Seite da die Vermieter. Dann rufe ich den Kunden an und sage, du und ein anderer von uns hier, wie sieht's aus? Kannst du nicht mal. Und dann kriegen doch die Taxikunden zum Beispiel Sonderpreise und andersrum. Sodass wir die Branchen untereinander auch stärken und vernetzen. Und das klappt sehr gut, weil die sind ja keine Mitbewerber.
Nee, es ist, ich bin echt sehr, sehr, sehr fasziniert. Einfach ein klassisches Konzept, nämlich noch so wunderbar, auch im Jahr 2025 nämlich funktioniert. Das zeigt ja, dass dieses Ganze, du musst online was ich alles machen und sowas, kann sein, aber es, im Prinzip reicht es auch, einfach nur gute Arbeit zu machen. Und das finde ich gut.
Du musst ja auch einfach, glaube ich, immer, da sind wir wieder beim Thema zielgruppenorientierte Ansprache, du musst, glaube ich, einfach wissen, wie erwische ich die Zielgruppe. Die Vermieter würde ich sicherlich online auch sehr, sehr gut erfassen können. Aber die Frage, die wir uns immer gestellt haben, ist, wollen wir die Zeit wirklich auf Social Media verbringen? Weil unsere Zeit ist viel produktiver und für den Kunden effektiver im Büro, wenn wir am Telefon sitzen oder eben den fachlichen Teil erledigen, bevor wir unsere Zeit da irgendwie online verschwenden. Weil das ist Arbeitszeit, die ist, bringt ja dem Kunden nichts.
Aber der Hauptpunkt ist schon noch jetzt, weil ich wollte mich gerade mal fragen, ist denn jetzt für euch so Online-Beratung oder Telefon, weil Mario vorhin sagt, so, ach komm, ey, also dieses ganze Online braucht man gar nicht und du, Kim, sagtest so, nee, ich habe gerade so ein Treffen gehabt, unter 30 machen alles nur noch online. Wie ist bei euch das Hauptgespräch? Ist einfach Telefon, Online-Beratung oder vor Ort wahrscheinlich nicht, oder?
Sowohl als auch. Wir kombinieren alles. Wir kombinieren auch da unsere Stärken und Schwächen. Also wenn Online-Calls anstehen, so zum Beispiel wie heute, dann drückt meine Mutter mir den Laptop in die Hand und sagt, mach's mal. da muss ich immer an ganz lustige Situationen denken. Weißt du, wie das ist, wenn man seinen Pass in die Kamera halten muss, weil man sich irgendwo reversieren muss oder so?
Ja.
Online. Mama hatte das neulich gemacht, ich hatte ihr dafür mein iPad in die Hand gegeben. Dann hieß es, bitte drehen Sie die Kamera. Das heißt, du weißt ja, Marco, oben rechts ist so ein Knopf oder unten, da drückst du einmal raus, dann dreht sich in ne, Frontkamera, Außenkamera. Mama war richtig niedlich, die hat einfach das ganze iPad genommen, zu sich rumgedreht und du hörtest es nur durchs iPad, nein, nicht so, das ist falsch. Und dann musste ich noch eingreifen und wir haben Tränen gelacht. Dementsprechend ist Mama-Team Telefon oder vor Ort. Und ich mache ganz, ganz viel, tatsächlich, also das meiste vertriebliche auch Flottengespräche nach wie vor über Telefon. Da hast du einfach die Stimme, hast keine Netzprobleme. Und hin und wieder, manche Kunden wünschen sich das auch über Teams, dann machen wir das darüber. Aber wir sehen die auch regelmäßig.
Also zum Beispiel, Marco, kann ich dir sagen, übernächste Woche mache ich meine Tour Nordrhein-Westfalen. Ich fasse dann immer Bundesländer zusammen und absolviere in 14 Tagen dann 30 Kundentermine in einer Woche.
Ah, dann bist du vor Ort, also bist in Nordrhein-Westfalen, ja. Dann machst du quasi Taxi-Unternehmen.
Genau. Ich fahre die dann ab. Also ich lege mir dann eine Route und lege mir dann eben auch Übernachtungen entsprechend, dass ich sage, 3-4 Termine in Folge und übernachten, abends noch mit einem, den wir schon als Bestandskunden haben, essen gehen, der auch in der Region ist oder so. Weil ich finde es immer netter, wenn die Kunden einen kennen, wenn die auch mal das Gesicht gesehen haben. Wir haben ja oft eben die Schäden, wir haben ja auch vielleicht mal einen schweren Personenschadenfall. Und dann, wenn man sich kennt, kann man leichter sprechen.
Das definitiv. Und aber, wenn ihr mich auch kennen und leichter sprechen, ihr seid aber auch, wie vorhin schon gesagt, auch auf Messen und sowas aktiv, oder? Also wenn man so eine neue Kundenakquise quasi ist, nicht online, sondern eher offline auf Messen, ist viel besser. Persönliches Kennen und sowas.
Ja. Wir stellen uns zum Beispiel auf der europäischen Taximesse aus in Köln, die ist alle 2 Jahre.
Es gibt eine europäische Taximesse, ich lerne immer neue Sachen.
Genau.
Da ist eine Taximesse, da gibt es was die Neuerungen im Taxibereich sind oder wie?
Also du musst dir vorstellen, da stellen sich die Hersteller aus, VW, Toyota, NIO als chinesischer ist jetzt dazugekommen, früher Mercedes, die machen jetzt wenig in der Taxibranche, also alles, was Taximodelle anbietet und konfektioniert anbietet, nennt sich das, die stellen sich als Hersteller aus, dann gibt es Aussteller, die GPS anbieten, dann gibt es Aussteller, die bieten Abrechnungssoftware für Krankenfahrten an, dann Umbauer für Rollstuhlfahrzeuge, also Umrüster, denn Rollstuhlfahrer müssen ja auch gefahren werden und von A nach B kommen irgendwie. Das vergisst man immer, was so Unternehmen alles tun, ne? Und da gibt es so
Schilder,
viele.
Also die Beleuchtung,
ja,
die Schilder, dann persönliches Innendesign,
Taxameter,
genau. Dann, also
dann wir als Makler.
Dann genau, Versicherer, also es ist da alles vor Ort, alles rund ums Taxi. Es gab sogar letztes Mal einen, der hatte da nur Innendesign, der hat dann die Polster speziell bestickt und sowas.
Ich merke, ich bin voll drin in eurem Thema, also in eurer Zielgruppe. Ja. So, okay, krass. Wo ich gerade, Taxi ist euer Thema. Ich habe gerade, ich wohne in Leipzig und ich hatte jetzt gerade, Uber darf jetzt auch hier in Leipzig.
Ja, sehr zu unserer Schande.
Was?
Sehr zu unserer Schande.
Zu eurer Schande? Wieso?
Also zur Schande der Politik, dass die das zulassen, ja.
Ich wollte gerade fragen, als was zählt denn Uber? Uber ist doch kein Taxi, oder? Zählt es als Taxi?
Nein, also Uber zählt als Personenmietwagen, wobei die mittlerweile auch eine Vermittlerlizenz in Anführungsstrichen haben und auch Taxen vermitteln, rein als Vermittlungsstelle. Als Personenmietwagen haben sie aber unter anderem eine Rückkehrpflicht zu ihrem Standort und dürfen keine Winkfahrgäste, also keine Fahrgäste so partout auf der Straße mitnehmen. Uber hält sich aber leider Gottes an sehr, sehr viele Sachen nicht. Und wir haben da massive Probleme in der Branche mit der Preispolitik von Uber, mit der Missachtung eben von Versicherungsgesetzen und so weiter, was einfach für die normalen Unternehmer die Wirtschaftlichkeit so stark beeinträchtigt, dass es auch schon die ersten Insolvenzen in Städten gibt, weil die einfach mit Uber nicht mehr konkurrenzfähig sind. Und wenn man sich einmal mit dem Gedanken der Monopolbildung auseinandergesetzt hat und mit dem, was Uber zum Beispiel in Amerika gemacht hat, muss Deutschland sich richtig in Acht nehmen. Eigentlich hatten wir das Gute, dass wir aufgrund unserer ganzen Regulatorik in eben diesem Branchensegment das immer bisher umgehen konnten und Uber da keine Sonne gesehen hat. Leider Gottes haben die aber so viel Unterstützung erfahren und machen jetzt soweit ihr Ding, dass die Unternehmer an die Wand drücken, die normalen Taxi-Mietwagen-Unternehmer. Und dass die bewusst unter Preis fahren, dass die eben so günstig fahren, dass ein normaler Unternehmer da nicht mehr mithalten kann. Uber, ja, unterstützt das Ganze finanziell, also der amerikanische Mutterkonzern. Und wenn man sich das mal anschaut, solange man keine Preisbindung hat, jetzt wie zum Beispiel der Taxi, der Festpreis, der bedeutet ja auch für mich als Fahrgast, es ist egal, ob Messe ist, es ist egal, ob jetzt alle Taxen an Silvester ausgebucht sind oder ob alle Taxen frei sind. Ich zahle immer das Gleiche, ich weiß, was ich zahle. Bei Uber war das jetzt ganz verstärkt in den Hauptstädten zum Beispiel, wenn Messe ist oder wenn irgendwelche Events sind, kostet da auf einmal die Fahrt anstelle von, keine Ahnung, 5 Euro, 25 Euro. Einfach nur Angebotsnachfrage, das ist halt eine andere Tarifierung. Und die macht das für den Fahrgast komplett unüberschaubar und unmöglich. Und wenn Uber weiter so an den Markt vordrängt und dann die normalen Mietwagenunternehmer und Taxler rausdrängt, dann wünsche ich den Fahrgästen viel Spaß, weil dann kannst du irgendwann würfeln, was deine Fahrt kostet.
Das war schon ein, okay, das habe ich mir schon, diese Monopolstellung, das verstehe ich, das konnte ich mir auch schon denken. Was ich aber eigentlich fragen wollte war, du hast ja auch gerade schon erwähnt, dass die Taxi-Unternehmen haben halt Versicherungspflicht.
Ja.
Da kommt ihr ins Spiel. Ist denn Uber dann auch, ist das auch für euch, also sind das auch Versicherungsnehmer oder sind es einfach nur Privatpersonen, die Auto fahren und eigentlich vollkommen egal?
Also wir versichern Uber nicht. Wir hatten die Anfrage auch von Uber direkt auf dem Tisch. Wir versichern das nicht. Ich bin ganz im Gegenteil in der Anti-Uber-Allianz für meine Taxikunden, mit denen wir ja schon jahrelang unser Geld verdienen. Und das unterstützen wir deswegen nicht. Bei Uber ist es so, dass oftmals die Fahrzeuge nicht korrekt versichert sind. Das heißt also, der Versicherer weiß gar nicht, dass damit Personenbeförderung gefahren wird. Und natürlich hat es auch im Schadenfall Konsequenzen für den Insassen.
Ah, genau, das wollte ich nämlich wissen. Also aber die sind schon auf euch drauf zugekommen. Das heißt, Uber an sich hat irgendwie eine Versicherungsauflage, teilweise irgendwie scheinbar, aber es ist nicht richtig wie beim Taxi.
Also einige, sage ich mal, sind jetzt als Personenmietwagen versichert, aber es gibt eben auch noch die, die sich bei Juba registrieren und anmelden, wo Juba das nicht konsequent kontrolliert, dass die eben auch eine Unternehmerprüfung haben und als Personenmietwagen zugelassen und versichert sind. Das muss ja sein. Diese Abstufung ist es so. Und dadurch, und ich sag mal, und dann hast du es auch, die haben ja, guck mal, im Taxibereich oder im Personenmietwagenbereich kann ich immer nachvollziehen, mit wem ich gefahren bin. Weil der Unternehmer und die Zentrale wissen ja, wenn die vermitteln, welche Taxikonzessionsnummer, welchen Unternehmer, zu welcher Zeit, mit welchem Fahrer habe ich die Fahrt verteilt. Das heißt also, wenn was vorkommt, sprich, wir reden über sexuelle Übergriffe gegenüber Frauen etc. pp. Diese Sachen sind bei Juba nicht nachweisbar, schwer nachweisbar. Den Taxifahrer, der kann sich das gar nicht leisten, den habe ich sofort, in 5 Minuten, wenn ich das will.
Ja, klar. Ja, aber das ist mal spannend zu sehen von der Versicherungsseite her, finde ich es gerade mal auch sehr interessant. Ja, also im Prinzip sind wir das fast schon am Ende und ich bin jetzt mal sehr gespannt auf diese Antwort, weil ich stelle immer kurz vor Ende meinen Gästen die Frage, und zwar, was denn so der größte Fehler oder das größte Learning war, wo man dachte, das mache ich so und so und dann gemerkt hat, war der falsche Ansatz. Marion, was war das denn bei dir? Weil es klingt bei dir alles so absolut durchdacht, weißt du, so dieses, ich mache Taxiflotten, ich fahre zu Bahnhöfen und Flughäfen, da sind die Taxifahrer, ich schule die, das ist alles so, das klingt durchdacht und super. Gab es auch irgendwas, wo du irgendwas gedacht hast und es hat nicht funktioniert?
Na klar, ich habe auch Lehrgeld bezahlt. Ich habe natürlich auch gedacht, wo gehen denn die Sachen hin, was ist denn mit Mindestlöhnen und mit Arbeitszeiten und tralala und Arbeitsrecht in Deutschland, das ist ja nicht unternehmerfreundlich. Und dann habe ich gedacht, ich spiele mal Google oder Amazon und eröffne in Prag ein Büro, schaffe mir dort Innendienstmitarbeiter an über Remote Desktop und lasse dort von deutschsprachigen Tschechen meine Dokumente und so bearbeiten. Das war dann wirklich Lehrgeld, weil das hat ich, was ich nicht wusste, ist, die Mentalität ist eine andere, als wir die haben. Und die haben schon gearbeitet, aber nur, wenn ich da war. Wenn ich nicht da war, haben die dann langsamer gearbeitet, bis gar nicht gearbeitet, Online-Spiele gemacht und tralala, für eine Arbeitszeit, die man bezahlt hat, und waren dann eben nicht zuverlässig in dem, was sie gemacht haben. Und das hat mich dann eben auch richtig Geld gekostet. Also da habe ich schon 5-stellig verbrannt.
Ah, da hast du quasi so Indies quasi ausgelagert, oder?
Ja, genau. Genau. Ich hatte das eben bei Amazon und bei Google und so, ich hatte gemacht, was machen die großen Konzerne alle? Guck mal, die gehen nach Rumänien, die machen das, die machen ihr Callcenter da. Vielleicht kann ich das auch. Und das war es aber nicht. Und dann habe ich gedacht, naja gut, da musste eben sagen, das war es nicht, das war zurück. Und dann hat mein Mann irgendwann zu mir gesagt, ach weißt du, es ist zwar blöd, dass du das Geld in den Sand gesetzt hast, aber es sind im Prinzip nur Zahlen. Mach dich nicht verrückt, du holst es wieder rein. Und das war ja dann auch so. Aber am Anfang fand ich das schon richtig mega beschissen und musste das abzahlen, obwohl ich nichts mehr davon hatte. Das war schon doof.
Das kann ich verstehen. Ich mag einfach den direkten Vergleich. So, ich vergleiche mich mit Amazon und guck mal, was die machen. Das mag ich auch. Ich mag den Ansatz, finde ich super.
Und weißt du, was das Schöne ist, Marco? Das ist jetzt der Moment, da darfst du jetzt dieses Ziegen-Meme einblenden von vorhin. Weil ich damals die Diskussion mit meiner Mutter hatte und wo ich im Bad stand, irgendwas gemacht hatte und sie gesagt hatte, ich so, lass es, ich so, das wird nicht funktionieren. Und sie hat mit mir richtig hart diskutiert und ich mach das jetzt und das funktioniert. Nee. Und ich weiß, ich war so eine richtige Kackbratze, aber so ein Jahr später, nachdem das alles in Sand gesetzt ist, saß ich mal irgendwann so neben mir mit einer Tasse Kaffee und war so, ich hab's dir gesagt.
Sehr schön. Gute Erziehung, Marion, ne?
Ja, ich hab sie gehasst.
Kim, hast du auch irgendwas in deiner Karriere, wo du sagst, habe ich gedacht, läuft so und so, funktioniert er nicht? Auch so, vielleicht, wahrscheinlich hast du nicht im Ausland das gemacht, weil du wusstest ja, dass es nicht funktioniert.
Ich gucke gerade meine Mutter an und überlege gerade, was man so... Cool. Ja, daran musste ich auch gerade denken.
Das sollen Sie sagen.
Also ich war am Anfang sehr naiv und ich hatte jetzt ja diese tollen Möglichkeiten im Vermietbereich. Und das Problem ist, wenn du sowas schaffst, hören das ja auch andere Makler sehr schnell. Und wir hatten dann sehr, sehr viele Kooperationsanfragen von diversen Vermietplattformen bis hin zu anderen Maklern. Und meine Mutter hat, da darf sie jetzt die Ziegen nie einblenden, hat mir gesagt, lass es bleiben, man verbrennt sich mit Kooperation in der Regel immer, weil du hast dann keinen Einfluss mehr auf die Kunden und so weiter und so fort. Und ich wollte nicht hören, habe gedacht, ich wüsste es besser. Und damit bin ich wirklich einmal komplett auf die Fresse geflogen und hätte auch fast das Sonderkonzept aufs Spiel gesetzt, weil es genauso gekommen ist, wie sie gesagt hat und wie es eigentlich zu erwarten ist, dass natürlich Leute, denen das Konzept nicht gehört, die decken dir da gefühlt dann allen Scheiß rein, die kümmert das nicht, die halten sich nicht an deine Vorgaben und Richtlinien und du hast keine Handhabe mehr. Das heißt, so ein Ding läuft ganz schnell aus dem Ruder und ist nicht mehr beherrschbar, nicht mehr kalkulierbar. Und dann habe ich das ziemlich schnell erkannt. Ich glaube, das war ein Ausflug von 6 Monaten, wenn überhaupt. Und habe sofort alles gestoppt, habe jegliche Zusammenarbeit beendet, habe gesagt, mache ich nicht mehr. Das ist jetzt knapp 3 Jahre her ungefähr oder 4. Und seitdem nehme ich keine einzige Kooperation mehr im Vermietbereich an. Ich sage, das ist mein bundesweites Sonderkonzept. Wer das möchte, ihr dürft den Kunden gerne zu mir empfehlen. Das war es dann aber auch. Es deckt keiner mehr in mein Konzept ein, weil ich nicht möchte, dass es vor die Hunde geht.
Ah, Kooperation in der Art. Ich wollte gerade sagen, ich rede doch mit vielen von euch Maklern, Maklerinnen und dann sagen die, ja, Kooperation ist super, aber die meinen Kooperation mit so, wenn ich mich, was weiß ich, im Thema PKV nicht auskenne, gebe ich meinen Kunden an PKV-Spezialisten.
Aber sowas meinen wir auch, also so ist es ja auch, also die Decken, entweder kannst du eine Kooperation machen, dass du sagst, du kannst mir die Anfragen schicken, ich decke die ein, wir teilen die Quotage oder sowas, ja, oder eben fachlicherseits, und das machen wir sowohl als auch gar nicht mehr. Weil es nicht funktioniert. Weil ein Kunde, ich habe es auch mal auf den Punkt gebracht, guck mal, ein Kunde, der mit uns arbeitet, der arbeitet mit uns, weil wir für ihn die Arbeit in einer gewissen Art und Weise erledigen. Diese Art kann ich nicht kopieren. Jeder andere arbeitet anders. Oftmals haben unsere Kunden auch einen hohen Qualitätsanspruch an die Arbeit und den erfüllt nicht jeder. Und dann tust du dich sehr schwer, da jemanden zu empfehlen, wenn du dann weißt, was der Kunde für einen Anspruch hat.
Ja, das stimmt, mit dem, das euch kann man nicht kopieren. Das ist nämlich genau das, wo ich auch immer, ne, wir reden ja alle von KI, KI kann alles Mögliche machen und sowas. Ich glaube, zum Beispiel das, was ihr macht, kann man nicht von der KI machen lassen.
Nein, das ist eine persönliche Art und Weise, eine persönliche Kundenbindung und Betreuung. Das sagen auch unsere Kunden, die ist einmalig. Und ich glaube, wir haben auch einen ganz, ganz starken Wettbewerbsvorteil, indem wir als Familie arbeiten. Weil manchmal, wenn man telefoniert oder wenn man irgendwo ist, auch in Verhandlungen, es reicht ein Blick. Es reicht ein Blick, wenn ich meine Mutter angucke oder andersrum, wir wissen, was die andere Person denkt, können intervenieren oder das in eine gewisse Richtung lenken. Das kannst du mit einer fremden Person ja so gar nicht. Dieses innige Verhältnis fehlt dir ja.
Das stimmt. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende, wo ich immer 3 Fragen habe, die an jede von euch immer jeweils einzeln gerichtet ist. Und zwar, ich stelle mal die Frage und dann Marion am besten zuerst tust du antworten und dann Kim. Das Reihenfolge okay. Immer. Ne? Die erste Frage, die ich immer am Ende stelle, ist, was war für dich der beste Tipp in der Anfangszeit, den du bekommen hast?
Niemals aufzugeben und immer fleißig zu sein.
In der Versicherungsbranche oder war das schon vorher noch mit dem Catering-Service?
Nein, in der Versicherungsbranche. Einfach durchhalten.
Das ist ein guter Tipp. Und Kim, du?
An sich selber zu glauben, wenn es kein anderer tut. Das hatte meine Mama mir damals auch mal gesagt, weil gerade im Vermietbereich wohl hat ja jeder mal gesagt, das wird scheitern und das wird nicht funktionieren. Und da braucht man sehr viel Selbstbewusstsein, um immer wieder am Ball zu bleiben und dann das Ganze zu verwirklichen.
Mario, davon hast du am Anfang auch schon erzählt, dass du sagst, okay, wenn ich nicht an mich glaube, wer macht es denn sonst? Macht sonst auch keiner. Hat dir das auch deine Mutter gesagt oder wie bist du da drauf gekommen?
Ja, meine Mama hat mich immer sehr bestärkt und hat, als sie noch gelebt hat, immer sehr hinter mir gestanden, war sehr stolz auf mich. Und am Anfang hatte ich ja noch nicht viel Geld, da hat sie mir auch mal 20 Euro ausgelegt, damit ich einen Kunden zum Essen einladen kann.
Ja, aber es ist tough. Also wenn ich sie einfach das einfach familiär bei euch schon begrünt, also auch schon in der 3. Generation jetzt quasi.
Ja,
taffe genau. Frauen offensichtlich. Sehr gut. Das zweite ist einfach, was hättet ihr denn gern gewusst am Anfang der Karriere, was ihr quasi selbst lernen musstet? Marion, was war bei dir?
Also ich hätte am Anfang gerne gewusst, dass unsere Unternehmer sich Angebote einholen, dann mit meinem Angebot zu 2, 3 anderen gehen, sich die unterbieten lassen und dann wieder zurückkommen und ich am Anfang nicht nachbieten konnte, weil ich keinen besseren Preis am Anfang bekommen habe von den Versicherern. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich von Anfang an schon anders gearbeitet. Aber das war Lehrgeld, habe ich bezahlt, alles schick.
Moment, also die kommen zu dir, lassen sich von dir ein Angebot geben, gehen dann zu anderen, mit deinem Angebot sagen, und kommen dann wieder zu dir und sagen, hier, der hat das gemacht und dann.
Genau. Genau.
Klar, auf die Idee wäre ich nie gekommen, bis gerade eben. Also, komische Menschen. Sehr schön. Okay, Kim, was hast du? Hättest du gerne gewusst?
Ich hätte gerne gewusst, wie nenne ich das, wie speziell die Vermietbranche ist und was da alles mit hinten dran hängt. Weil die sehr, sehr einfach am Anfang erschien, aber das Netzwerk, was sich da auftut und die, wie nenne ich das denn, die Verbindungen und die damit einhergehenden Probleme im Vermietbereich deutlich anders sind, als ich es mir jemals zu träumen gewagt hätte. Also,
Was heißt das?
du kämpfst im Vermietbereich sehr, sehr viel mit Illegalität. Also die Fahrzeuge werden ja teilweise unterschlagen, landen dann im Ausland, dann müssen die wieder zurück, das ist nicht versichert und so eine Geschichten. Bis hin zu Fahrzeugen, die zum Beispiel genutzt wurden für Koksschmuggel. Also jetzt ist jemand, die angemietet hat und hat dann die teuren Fahrzeuge genutzt, um da Koks drin zu verstecken, in den Sitzen, in den Schalen, in allen möglichen. Und in der Vermietwelt gibt es halt dementsprechend sehr viele Sachen, die man beachten muss. Das hätte ich gerne früher gewusst, worauf man sich da einlässt.
Das stimmt, ich habe neulich nämlich gerade ein Buch gelesen, wo so ein ehemaliger Fahnder darüber gesprochen hat, wie er halt so einen, wie nennen wir es, einen Drogendealer akquiriert hat, als Spitze quasi akquiriert hat. Und da ging es nämlich darum, dass der sich alle 2 Wochen irgendwo ein Auto mietet, in Frankfurt was, und dann nach Holland fährt und dann wieder beladen zurückkommt.
Ja,
Stimmt
genau.
natürlich.
Ja.
Das kann
Und
man
auch, dass
nicht.
die Fahrzeuge verschwinden, nicht? Und du musst dann wissen, wo bleiben diese Fahrzeuge und musst gegebenenfalls in der Lage sein, die für den Kunden zurückzuholen oder zurückholen lassen.
Das könnt ihr. Ihr wisst, wo die sind und ihr könnt die zurückholen lassen?
Es gibt Mittel und Wege. Also wir haben sehr, sehr gute Netzwerke. Deshalb sage ich, ich bin wahnsinnig gut vernetzt in der Branche und ich bin da mittlerweile richtig zu Hause und habe eben deshalb da mein Standing, weil die Kunden wissen, bei uns kriegen sie alles aus einer Hand, was sie brauchen.
Sehr schön. Super. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, wo ich gerade bei Büchern war. Perfekt eigentlich. Ungewollter Übergang. Was für Bücher oder was könnt ihr empfehlen, was man gelesen haben sollte? Und zwar, das muss nicht zwingend nur branchenspezifisch sein.
Also branchenspezifisch habe ich damals gelesen, Steffen Ritter. Und das fand ich total toll, total pragmatisch, so einfach geschrieben, dass man es auch umsetzen kann auf seinen Agenturalltag. Und das hat mir viel gebracht. Ich habe daran mich langgehangelt und habe viel Struktur gelernt.
Ah, okay. Was von Steffen Ritter? Das war was
Ich glaube, das
Zehn.
heißt 100 mal 100 der Versicherungswart. Warte mal, ich habe es sogar im Regal. Warte mal, muss man einmal aufgucken, ja?
Ja.
Ritter 10 mal 10 für Finanzdienstleister und Versicherungsvermittler.
Ah. Okay, und Kim, was kannst du empfehlen, mal zu lesen?
Also ich bin jetzt mal komplett branchenfremd daraus.
Ja.
Ich würde empfehlen The Law of Attraction von Rhonda Byrnes, glaube ich, heißt sie. Da geht es ein bisschen um das Gesetz der Anziehung, weil wir für uns festgestellt haben, dass das stimmt auf allen Bereichen, sei es finanziell, sei es beruflich, sei es Liebe oder im Leben, dass das, was du denkst und was du für dich selber ja aussendest nach außen, kommt dann auch zurück. So wie es in den Wald hineinschallt, schallt es ja auch wieder zurück oder wie man so schön sagt. Und deshalb kann ich das Buch sehr, sehr empfehlen, weil man sich damit auch wirklich mal sehr mit seinen teilweise auch Negativgedanken und wie sich das dann alles so ein bisschen zusammensetzt, ja, auseinandersetzen muss und uns hat das sehr viel gebracht.
Sehr schön. Sonst noch ein Buch oder müsste nicht? Das war jetzt nur. Hätte sein können. Hast du noch irgendwas?
Also im rhetorischen Bereich Vera Birkenbiel, einfach, da kann man
Ah.
fast jedes Buch empfehlen. Es ist ja, das ist jetzt, bin ich als Ältere, Jüngere kennen die vielleicht gar nicht mehr, die ist ja schon verstorben. Und Vera Birkenbiel hat ja mit ihrem Vater sehr viel im rhetorischen Bereich und sprachlichen Bereich gemacht. Und das finde ich, wenn man das, weil wir müssen ja extrovertiert sein als Versicherungsleute, und das bringt einem für die eigene Personality eine Menge.
Das stimmt, oder aber als Ältere, ich kann ja sagen, Vera Birkenbiel ist super beliebt. Also, sie wird einfach Videos von der werden sehr viel geteilt auf TikTok und so
Okay,
weiter und so fort.
super,
Also,
super.
unfassbar. Also, wenn sie tot ist, ist sie weiterhin extrem lebendig in Social Media.
Super.
Ja. Nee, sonst, Kim, du noch ein zweites Buch?
Ich kann jetzt so richtig langweilig sein, aber es war tatsächlich für mich damals sehr, sehr hilfreich im Studium Fani.
Ich glaube, Dieter Fani heißt der. Das ist das Versicherungslexikon. Das ist so ein richtig schöner, dicker Wälzer, vor dem man als Student richtig Angst hat. Und wir mussten das ganze Ding auswendig lernen, aber es hat mir tatsächlich fachlich sehr, sehr viel gebracht. Auch, das ist auch ein ewig altes Buch, aber das ist echt super hilfreich.
Sehr schön. Wunderbar. Nee, dann, ich fand's wieder, ein zweites Mal jetzt und jetzt auch mit, ich hoffe, der Ton ab, das eigentlich war wunderbar die ganze Zeit. Wir können dieses Gespräch jetzt so schön veröffentlichen, weil es war wieder wunderbar mit euch beiden. Das freut mich immer wieder, kann ich jetzt sagen. Hat mir Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wo eure Reise noch hingeht.
So. Mir auch.
Hat mich gefreut und ja, ich wünsche euch auch einen schönen Sommer.
Danke, danke ebenso. Genau. War alles ganz toll mit dir. Dankeschön.
Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch genauso interessant und unterhaltsam wie ich. Und wenn das der Fall war, dann würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacherin-Folge mit Marion und Kim Sombrutski. Mein Name ist Marco Petersohn und das war eine Produktion von Ass im Ärmel. Ihrem Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören. Ich mache, wenn ich kriege, dann kann ich schon.